Endlich ist wieder Mistwetter. Yeah.
Egal ob bei Regen, Sturm oder Kälte, Hauptsache Brickpot ist dabei. Entweder gemütlich auf dem Sofa
oder bei einem Herbststurm in deiner Hosentasche.
Haltet euch gut fest, denn wir starten den Buchstabenmarathon. In den nächsten 4 Sendungen verstecken wir ein paar Buchstaben, die zum Schluss einen Lösungssatz bilden.
Mit etwas Glück könnt ihr das Lego Retro Radio im Wert von 99 Euro von Xtrastein gewinnen.
Nur bei uns gibt es lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Noppensteine in deiner Hosentasche. Diese Folge wird euch präsentiert durch Xtrastein. Besucht gerne das Geschäft im Maschmühlenweg 40 in Göttingen oder auf www.xtrastein.de. Durch die Sendung werden euch wie immer Lars, Carsten oder Holger führen. Und jetzt geht's natürlich los. Viel Spaß beim Klemmen und Zuhören.
Hallo Brickpot-Fans, heute wandeln wir ein wenig auf den Spuren der Artus-Saga, zumindest was den Namen unseres heutigen Gastes angeht. Hallo Kai Zimmermann von Merlin Steine.
Hallo, danke für die Einladung.
Und auch Carsten ist wieder mit dabei. Hallo Carsten.
Hallo da draußen.
Ja, euch sagt vielleicht Kai Zimmermann nichts. Na, dann stellt sich der liebe Kai sicherlich kurz mal vor.
Ja, ich bin Kai und ich betreibe seit 3,5 Jahren, ich nähe mich dem 4-Jährigen, ein Online-Portal rund um Klemmbausteine in berlinsteine.de, daher wahrscheinlich deine Einleitung, sehr gut getroffen, viele verstehen das immer nicht, was ich damit meine. Und zu dem Online-Portal betreibe ich auch einige Social-Media-Aktivitäten, YouTube unter anderem, und das ist eigentlich, was ich mache. Versuche, Informationen zusammenzutragen und zu informieren rund um den Klemmbaustein.
Also ihr hört schon, es wird heute mega spannend. Und wer schon ganz neugierig da draußen auf die nächsten Buchstaben wartet, dem sei gesagt, hört einfach weiter die Sendung. Ich werde die Buchstaben irgendwann im Laufe der Sendung nennen. Für alle, die die Aktion noch nicht kennen, wir veranstalten wie im letzten Jahr einen kleinen Buchstabenmarathon, wo ihr in 4 Sendungen Buchstaben sammeln müsst, womit ihr dann einen Lösungssatz bilden könnt. Als Preis wartet dann das tolle Lego Retro Radio im Wert von 99 Euro, was uns xtrastein.de zur Verfügung gestellt hat. Ja, und es ist eigentlich schon fast eine Standardfrage, Kai. Wie bist du eigentlich zu deinen Klemmbausteinen wiedergekommen?
Das ist eine gute Frage. Zunächst einmal, ich glaube, bei mir war tatsächlich YouTube. Das war das Hobby am Anfang, was da auch stand. Ich habe tatsächlich nach Themen gesucht. Ich wollte unbedingt irgendwas Kreatives machen. Habe über die Jahre immer mal wieder Video, Audio, schriftlich, irgendwie so ein kreatives Outlet neben dem Beruf gesucht, habe geschrieben, gebloggt. Ich habe sogar mal Podcast gemacht, das ist aber schon 15 Jahre her, als Podcast noch wirklich iPodcast war, sozusagen. Ist schon sehr, sehr lange her, ja, mit gruseligem Internet und Podcast-Folge hochladen hat einen halben Tag gedauert und solche Geschichten. Und habe eigentlich wieder nach einem neuen Thema gesucht, wo ich irgendwie mir sicher war, dass ich da noch regelmäßig dazu Videos machen kann. Und parallel habe ich mich tatsächlich mit dem Klemmbaustein, irgendwie ist der mir über den Weg gelaufen. Ich meine heute, es war vor allem Beyond the Brick, wer den YouTube-Kanal kennt, die so über die Messen laufen und Mocks vorstellen und dann so Videos machen wie Burg mit 600 Minifiguren oder Sternzerstörer mit 30.000 Teilen. Und irgendwie fand ich das super faszinierend und habe mir aber das jetzt noch nicht zugetraut, hätte auch gar nicht gewusst, wie das geht, und habe mir stattdessen ein paar Sets gekauft und hatte dann eben die Idee, okay, du machst, rezensierst Sets, weil ich sag mal, wenn du halt ein neues Video machen willst, musst du dir nur ein neues Set kaufen, das ist ja relativ easy und nicht so teuer wie vielleicht, keine Ahnung, sich jede Woche ein neues iPhone kaufen zu müssen, um das dann zu rezensieren, als was das andere Thema war, was mich interessiert hätte, Technik. Also habe ich, so bin ich zum Klemmbaustein gekommen. Es war also von Anfang an YouTube. Ich werde immer wieder gefragt, was waren die ersten Sets und wie ging es los, und dann sage ich immer, guck auf YouTube. Ich glaube zu 100% jedes Set, das ich als Erwachsener gebaut habe, ist dokumentiert sozusagen. Heutzutage Tage auch viel auf der Webseite als schriftliche Rezension, aber so hat das eigentlich, es war von Anfang an Hand in Hand, Merlin Steine und der Klemmbaustein. Aber ich glaube, es waren Mocks von Beyond the Brick, die mich dazu gebracht haben.
Ah ja, siehst du, also jeder hat so seinen anderen Gang. Aber das passt ganz gut, Carsten. Dann hat er uns nämlich die Einladung schon auf dem Teller serviert. Denn wenn man den Infos von YouTube und Co. glauben darf, bist du seit, ich glaube, 2021 aktiv. Da flimmerte so das erste Video zum Weißen Haus von Lego über die Bildschirme. Wie kam es dazu?
Am Anfang, ja, wie soll ich sagen, viele schreckliche Fehler gemacht, aber im Grunde war es tatsächlich so, ich habe 4 Sets mir gekauft, 2 von Lego, 2 von Bluebricks. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie ich auf Bluebricks gekommen bin. Es kann gut sein, dass es ein Video von Thomas war, also Held der Steine. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hatte ich irgendwie im Kopf, Lego und Bluebricks sollten es sein. Und dann habe ich mir einfach 4 Sets, oder es waren am Anfang, glaube ich, 3. Die Burg Blaustein kam ein paar Wochen nach meinem Start raus, wenn ich mich richtig erinnere. Und waren einfach Themen, die mich persönlich interessiert haben. Also Architektursets, 2 Stück von Lego und 2-mal dann eben Mittelalter von Bluebricks. Und damit bin ich, das war sozusagen mein Portfolio, mit dem ich loslegen wollte. Und dann war mein Plan, im nächsten Schritt habe ich auch so gemacht, die Zimmer meiner Kinder zu plündern. Geld war natürlich, ich wollte jetzt auch nicht zu viel Geld in das neue Hobby investieren. Aber ja, Architektur hat mich einfach sehr, sehr interessiert. Und ich finde tatsächlich bis heute die beiden Lego-Sets, die ich da mir auf den Tisch geholt habe, das Weiße Haus und Trafalgar Square, waren, ja, sind wunderschöne Sets. Und ich habe da einfach, ich habe einen gewissen Faible fürs Angelsächsische. Und so hat das eigentlich angefangen.
Der Bluebricks-Karton steht, glaube ich, in dem Video sogar im Hintergrund.
Genau, ich kann es jetzt nicht mehr heute genau sagen, ich habe die mehr oder weniger gleichzeitig bestellt und da ist so, der Hintergrund, der wird heute ja immer durch Schubladen verdeckt, da ist so eine Steckdose und das sah irgendwie ganz gruselig aus, dass da so eine, in den ersten Videos ist das ja wie so ein schwarzes Loch, das war so ein bisschen mein Konzept, ging völlig schief, habe das später geändert, die Beleuchtung, aber wie gesagt, ich hatte viele Ideen, hatte mich natürlich an meinen großen Vorbildern, so irgendwelche amerikanischen YouTuber mit 15 Millionen Followern hatte ich mir ausgesucht, so wollte ich es machen. Ging natürlich mit meinen bescheidenen Kenntnissen und Mitteln völlig schief. Aber ja, deswegen saß ich da in diesem dunklen Loch am Anfang und da hatte ich dann diese weiße Steckdose da drin, die musste irgendwie weg. Genauso hatte ich ein Lichtproblem. Die Leute fragen mich immer, warum versteckst du dich hinter dieser Mütze? Das war tatsächlich so. Ich habe nicht mehr viele Haare auf dem Kopf und die Beleuchtung, die ich da hatte, da hat sich so meine Platte irgendwie so ein bisschen komisch gespiegelt und das Spiegeln hat mich tierisch genervt. Dann habe ich spontan diese Kappe aufgesetzt und bin dann dabei geblieben. So ist das halt am Anfang, ist ja doch alles so ein bisschen, man hat ja keine Ahnung und ich hatte tatsächlich überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Ja. Also dieses Weiße Haus-Video war mein erstes Video in meinem Leben, wo ich mich selber vor die Kamera gesetzt habe.
Also hätte ich jetzt tatsächlich nicht vermutet, weil das erste Video, ich habe bin natürlich sehr weit zurückgegangen in deinem Kanal bis zum ersten Video und habe mir dann gedacht, na Mensch, also wenn ich das jetzt mal mit mir vergleiche, mit meinem ersten Video, da sieht ja deins schon auf Hochglanz poliert aus mit einer super Beleuchtung und da habe ich bloß gedacht, also das kann ja nicht sein erstes Video sein, aber war es ja dann höchstwahrscheinlich doch oder offensichtlich doch. Wenn ich da an mein erstes Video denke, das ist dann dagegen sehr, sehr gruselig.
Das liegt wahrscheinlich immer im Auge des Betrachters. Du weißt ja wahrscheinlich auch, wie das ist, ne? Wenn man sich seine eigenen Videos, bis heute ist es so tatsächlich, ich mache es jetzt 4 Jahre eben bald, mich vor die Kamera zu setzen, meine Frau kennt das schon, wenn ich dumm in der Wohnung rumschleiche und irgendwie nichts tue, dann weiß sie schon, ich müsste eigentlich jetzt ein Video machen, also es ist immer noch so, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich sowas ähnliches wie Schauspieler mit der Bühnenangst haben und dann, wenn man dann beim Schnitt und immer vorm Schnitt, also mir geht es immer so, wenn ich das Video dann zusammenschneide, dann beruhige ich mich langsam, aber es ist für mich jedes Mal eine Tortur, das Video das erste Mal aufzumachen, weil ich denke, oh Gott, was hast du jetzt schon wieder gemacht, aber ja, so ist das dann halt. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte schon eine ganz ordentliche Kamera, weil ich hatte mal das war vor Merlin Steine so ein bisschen Richtung Foodblog. Ich habe gerne gekocht früher und hatte da schon ein bisschen was gemacht, auch YouTube-Videos, nur da war ich halt selber nicht vor der Kamera, da habe ich meine Kamera halt auf den Topf gehalten. Aber deswegen hatte ich vielleicht Beleuchtung nicht unbedingt, aber so, ich sag mal, ich hatte schon eine recht ordentliche Kamera, also ich habe nicht mit dem Handy angefangen oder so, wie es vielleicht andere machen.
Ja, also ist das in der Tat so. Wenn da draußen, es gibt wahrscheinlich immer noch massig, die dann sagen, ah, was Kai kann, kann ich auch. Und du sagst ja gerade, ein Handy hattest du nicht. Wenn es da draußen jetzt Leute gibt, die anfangen würden, gerne auch zu filmen, die nicht ganz so viel Budget haben, Kai, kannst du da den Leuten irgendwas empfehlen, kameramäßig, was nachher auch taugt?
Also ich würde sagen, erstmal grundsätzlich, es spricht überhaupt nichts dagegen, mit dem Smartphone anzufangen. Die Dinger sind heute so gut und ich hätte das auch damals machen können, so ist nicht. Ich glaube, Mikrofon sollte man machen. Also ich würde nicht versuchen, mit dem eingebauten Mikrofon von einem Smartphone, sondern wenigstens sich so ein, was weiß ich, so ein Rode Bluetooth Mikrofon vielleicht, dass man sich ans Revers heften kann, das dann direkt mit dem Handy verbunden werden kann. Das würde ich mir zulegen. Und ansonsten, die Handys sind ja heute so gut da drin, schlechte Beleuchtung auszugleichen. Ich glaube, damit kann man starten. Also da würde ich nicht, denn ich denke, was man von mir auch lernen kann, ich hatte mir halt viel überlegt, zum Beispiel die Beleuchtung. Und ich finde, bin, und das war eine Katastrophe, das war super dunkel. Ich meine, mich freut's, Carsten, dass du sagst, für einen Einstieg war das ja schon mal nicht schlecht, aber es war natürlich, ich saß da ja wirklich wie in so einem dunklen Loch, ja. Und das lag einfach daran, ja, ich hatte mir das so überlegt, hatte mir auch einen Filmscheinwerfer schon besorgt. Aber ich hatte halt überhaupt keine Ahnung, wie das Zeug funktioniert, ja, wie die Belichtung an der Kamera, dann wie man halt so Licht in so einen Raum dann reinbringt, vom schon mal von der Grundbeleuchtung, aber auch was die Kamera dann macht. Ich sage immer, wenn ich auch gefragt werde zum Thema Start in YouTube, ich will es mal so rum sagen, wenn man sich alle, meiner Meinung nach praktisch alle erfolgreichen YouTuber anguckt, da ziehe ich mich jetzt noch nicht dazu, mit erfolgreich meine ich so 250.000 Abonnenten aufwärts. Also Leute, die es in irgendeiner Form geschafft haben. Die haben fast alle was gemeinsam. Sie machen das nämlich schon seit 10 Jahren. Mhm. Und sie machen 1 bis 2 Videos seit 10 Jahren ununterbrochen jede Woche. Und ich glaube, das ist immer die wichtigste Frage, die man für sich klären sollte. Wenn ich auf YouTube ein bisschen was werden will, im Sinne wenigstens mal das Hobby finanzieren, halte ich das durch? Weil YouTube ist schon eine echte Maschine, was das angeht. Man muss immer Content produzieren, viel. Und deswegen glaube ich immer, das Beste, was man am Anfang mal klären sollte, für sich persönlich kann ich das. Also ich glaube, wenn man halt 2 Monate lang mal jede Woche 2 Videos gemacht hat oder 1 bis 2, dann hat man die Frage beantwortet. Und was dann eben der Nebeneffekt ist, dann hat man auch gleich ordentlich geübt. Denn jeder, der ich kenne, ich weiß ja nicht, Carsten, wie es dir, aber ich glaube, bei dir klang es gerade auch so, die ersten Videos sind einem immer peinlich. Es spielt gar keine Rolle, wie viel Geld man ausgegeben hat, glaube ich. Es sei denn, man kommt aus dem Thema. Klar, Leute, die vom Hauptberuf her Kameramann sind oder so, da sieht das dann wahrscheinlich anders aus. Aber jedem anderen ist es peinlich. Und insofern einfach machen.
Ja, das ist alles nicht so einfach. Vor allen Dingen, man muss ja auch wirklich überlegen. Das sehen ja ein paar andere Leute, das ist gut. Viele fangen ja auch in der Tat auch erst auf so einem Bautisch an oder zeigen nur das Set und warten dann und denken sich selber, ach, ich weiß nicht, ob ich vor der Kamera nochmal treten sollte. Aber wie du schon gerade sagst, das ist halt immer so, muss jeder selber denken, sich ausdenken, was will ich denn direkt überhaupt machen. Ne? Also einfach ist es nicht, jedenfalls auch diese Schneiderei, denke ich.
Gut, ich kann nur für mich sprechen. Ich mache es jetzt, wie gesagt, 3,5 Jahre. Ich habe, weiß ich nicht, wenn man alles zusammenzählt, ich meine, ich habe jetzt keine Statistik, wie viele echte Videos ich habe. Ich mache ja auch Streams und so Zeug und YouTube schmeißt da ja leider in Statistiken alles zusammen. Aber das dürften jetzt schon ein paar 100 Videos sein und ich lerne immer noch dazu, ohne Ende. Und das ist nicht nur so ein Spruch, so lebenslanges Lernen, hahaha, sondern es ist wirklich unfassbar, dass ich nach der Zeit immer noch das Gefühl habe, ich stehe am Anfang. Und ich höre das auch von Leuten, die schon seit 10 Jahren auf YouTube unterwegs sind, auch im Klemmbaustein-Bereich. Erst vor kurzem habe ich ein Interview oder auch einen Podcast gehört mit einem Klemmbaustein-YouTuber, der seit 10 Jahren im Geschäft ist, jetzt ein Amerikaner in dem Fall. Und der sagt immer noch so, ich habe erst vor 2 Jahren so richtig angefangen durchzustarten. Und so geht es mir nach diesen 3,5 Jahren auch. Es ist unglaublich, wie komplex, weil man ist ja im Grunde das, was früher bei, keine Ahnung, in der Produktionsfirma bei RTL 100 Leute gemacht haben, machst du halt als YouTuber alleine. Und das Ergebnis ist, das Thema ist so vielfältig und es gibt, die Lernkurve ist steil und bleibt über Jahre steil. Das muss man auch mögen. Also ich finde es großartig und ich glaube, die dabei bleiben, finden das auch genial. Aber das ist auch Teil der Faszination YouTube, glaube ich. Das Lernen.
Oh ja, also auf jeden Fall vor euch beiden Hut ab. Ich habe Gott sei Dank nur die Tonspur, die ich schneiden muss und ihr müsst dann auch die Videos richtig cutten. Also nee, da hatte ich glaub ich keine Lust. Aber wo wir jetzt, wo ich das Wort gerade sage, Hut, passt ganz gut. Mittlerweile ist der Zauberhut nämlich in deinem Logo in der Community bekannt und natürlich auch dein Name Merlin Steine. Und natürlich könnte man jetzt sagen, ach, lest einfach mal auf der Homepage nach, aber wir fragen den Kai einfach mal, wie kam es denn zu dem Namen und warum ausgerechnet Merlin aus der Artus-Saga?
Oh, ich wünschte, da hätte ich eine gute Geschichte. Ich habe einfach einen Namen gesucht und ich bin sehr schlecht mit sowas. Ich bin eigentlich in solchen Dingen total unkreativ und ich habe einfach irgendwas gesucht mit Stein drin und ich wollte halt meinen Namen da nicht sehen und ich war halt als Kind ein Riesenfan von der Artus-Saga und vor allem von den Prinz-Eisenherz-Comics. Also ich habe auch viele Romane rund um Artus gelesen, aber die Prinz-Eisenherz-Comics, wer die noch kennt, ich glaube, die gibt es heute auch noch theoretisch, aber das war damals, die waren noch schwarz-weiß in meiner Kindheit, in den 80ern. Und das war, weiß ich nicht, habe die geliebt und habe die mir rauf und runter in der Bücherei ausgeliehen. Und daher kam das einfach. Und der Merlin, der hatte da in diesen Büchern immer so ein Bart bis zum Gürtel irgendwie und war irgendwie eine ziemlich coole Socke, fand ich. Und Prinz Eisenherz wiederum mit seiner sehr speziellen Frisur fand ich heute nicht mehr so cool, aber Merlin, den fand ich super. Und so kam das einfach. Aber es war wirklich, ich hatte so 4, 5 Namen, die waren alle nicht so dolle. Aus heutiger Sicht war es insofern ein Riesenfehler, glaube ich. Oder ich hadere heute mehr damit, weil, vor allem wegen dem Steineanteil, weil ich ja heute auch das Portal auf Englisch komplett betreibe, was natürlich dazu geführt hat, dass ich einen zweiten Namen brauchte. Ne? Das ist dann Merlin's Bricks. Aber es wäre natürlich viel einfacher, meine Welt, wenn ich nicht immer 2 verschiedene Namen hätte für Deutsch und Englisch. Das ist ein bisschen blöd, aber mein Gott, so weit habe ich natürlich damals überhaupt nicht gedacht. Ja? Ich wollte einfach mit YouTube starten, es musste schnell gehen, da musste schnell ein Name her. Das Logo habe ich irgendwo für 3 Euro gekauft, das weiß ich noch. Das war so eine Grafik von irgendeiner Webseite.
Ja gut, aber passt ja. Also von daher alles richtig gemacht. Und mit YouTube hat ja, haben wir gerade erfahren, ja auch alles angefangen. Und ja, mittlerweile zählst du ja über 28.000 Abonnenten. Und also ich bin mir sicher, Lars und ich auf jeden Fall würden das als großen Erfolg bezeichnen. Und hättest du damit gerechnet? Also das ist ja eine doch recht überschaubare Zeit jetzt. Und 28.000 Abonnenten ist eine Hausnummer, finde ich.
Ja, also ich sag mal so, ich habe das bis heute tatsächlich so und das ist nicht nur, ich kokettiere damit nicht, wahrscheinlich wenn wir 2 Stunden mehr Zeit hätten, könnte ich das erklären, wenn man sich ein bisschen mal mit YouTube-Statistiken beschäftigt, wie irrelevant eigentlich die Abonnentenzahl heutzutage ist. Tatsächlich habe ich mir nie irgendwelche Dinge darunter vorgestellt, so und so viele Abonnenten will ich dann und dann haben. Es ist schon so, als ich gestartet bin, wollte ich einfach nur Videos machen und wollte einfach das Hobby erkunden. Es war allerdings schon so, dass ich nach ein paar Monaten so einen ersten kleinen Erfolg hatte. Gerade dieses Blaustein-Video ist halt ziemlich eingeschlagen damals, was nicht an mir lag, sondern an der Burg Blaustein, da muss man ehrlich sein. Also ich glaube, hättest du irgendwie die Burg Blaustein irgendwie auf den Vorhof gestellt und 2 Stunden die Kamera drauf gehalten, die Leute hätten drauf geklickt wie die Verrückten. Das war halt einfach die Zeit. Und dann hatte ich halt schon so relativ schnell so ein paar 100 Abonnenten. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Monat. Aber das war dann eben relativ zügig. Dieses Blaustein-Video hat in den ersten Wochen da wirklich viel bewegt. Also im Sinne, dass wirklich 300-400 Abonnenten waren. Was natürlich, wenn du vorher 5 hast, so ungefähr, unglaubliche Zahlen sind. Natürlich muss man dann auch erleben, dass es dann wieder schnell runtergeht. Also das geht da dann so eine Woche oder 2 und dann ist der Spuk ja auch vorbei. Und dann habe ich in den Monaten danach schon angefangen, mir ein bisschen mehr Gedanken zu machen, wo will ich denn damit mal hin? Und man muss dazu noch sagen, in meinem speziellen Fall, ich war beruflich zu der Zeit super unzufrieden, also richtig schlimm im Sinne, ich habe mich gar nicht mehr wohlgefühlt in meiner Arbeit und war mir immer mehr sicher, das Problem ist nicht mein Arbeitgeber, sondern das Problem bin ich im Sinne dieses Angestellten-Dasein, das funktioniert für mich einfach nicht mehr, ich muss mich selbstständig machen, das ist meine Vision, mein Ziel. Und dann habe ich halt lange überlegt, ich bin von Haus aus Softwareentwickler, was mache ich jetzt? Und okay, du hast ja dieses Merlin-Steine-Projekt und das ist ja auch irgendwie mega cool und das macht ja auch Spaß ohne Ende. Und dann habe ich aber schon gemerkt, dass dann eben die Kehrseite und insofern, das muss so im Herbst 21 gewesen sein, da habe ich mich da mal richtig hingesetzt. Ich habe mich ja damit vorher gar nicht beschäftigt. Klemmbaustein-Community, Klemmbaustein-YouTube, was für Möglichkeiten hast du überhaupt? Und das ist jetzt sozusagen die schlechte Nachricht, habe eigentlich für mich festgestellt, du und Klemmbaustein YouTube, das wird nichts. Ich weiß, jetzt sagen Leute, was, 28.000 ist doch schon gut. Aber von 28.000 kann man nicht leben. Davon kann man vielleicht das Hobby bezahlen. Davon leben heißt ja, du musst in Dimensionen kommen, dass du halt regelmäßig Videos machst mit, was weiß ich, 150.000 Views oder so. Dann könntest du YouTuber werden. Und ich habe einfach geguckt auf das, was ich kann und was ich mache und die Art, wie meine Videos sind. Und habe einfach alle Zahlen, wie gesagt, das ist so ein Thema, da könnte man sehr lange drin einsteigen. Aber meine Analyse damals, und ich würde die heute noch unterschreiben, war, dass mein Content, wie ich ihn mache, nie, also jedenfalls nicht in dem Zeitraum, der akzeptabel gewesen wäre, sprich 10, 15 Jahre, in Dimensionen kommen kann, dass ich davon leben kann. Und insofern, in der Zeit, das, wie gesagt, muss Herbst 21 gewesen sein, habe ich dann für mich damit abgeschlossen und habe gesagt, okay, weil ich hatte ja die Wahl. Also die eine wäre gewesen, okay, du musst irgendetwas anderes machen rund um den Klemmbaustein, das funktionieren kann. Wir haben ja YouTuber im deutschsprachig, die davon leben können. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte weder wie eben Austrian Brick Fan irgendwie Speedbuilds machen, weil ich es nicht kann. Also es ist unfassbar, was der Mann vor der Kamera da vollführt. Ich kann das nicht. So baue ich nicht. Dazu bin ich nicht fähig. Oder ne, baust dir halt den Keller voll mit Lego à la Bob Brickmann. Hätte ich super gerne gemacht. Wäre mein Traum gewesen. Ich habe nur leider keinen Keller. Und wir wohnen zu sechs in eine Wohnung. Da ist kein Platz für solche Projekte. Und anmieten wäre keine Option gewesen. Und so bin ich halt Stück für Stück alles durchgegangen und habe entweder festgestellt, das kommt für dich nicht in Frage oder du willst das auch nicht. Also auch so ein, ich sag jetzt mal, Hardcore-Lego-Kanal, nur Lego und dann in der Hoffnung, dass Lego einem irgendwann mal mit dem Ambassador-Status unter die Arme greift, was ja viele als Traum haben, habe ich gesagt, nee, das ist nicht meine Welt. Ich will, wenn, dann alles machen. Ich will da schon so produktjournalistisch, markenneutral rangehen. Also, wie gesagt, ich nenne es immer meine ETP-Tete-Liste. Ich habe eine lange Liste von Zeug gemacht, das ich nicht machen kann. Und da war nichts mehr übrig am Schluss. Und insofern, um auf die Ursprungsfrage wieder zurückzukommen, das war so der Moment, wo ich beschlossen habe, okay, ich finde, das macht mir Spaß mit YouTube. Ich liebe den Klemmbaustein. Ich gebe auch nicht auf, das vielleicht zu meinem Beruf eines Tages zu machen. Aber YouTuber als Ziel und damit eben auch irgendwie ein Abonnentenziel, das streicht dir mal, das schminkt dir mal ab. Und ich muss sagen, das hat für mich besser funktioniert. Ich hatte Sorge, dass ich mir das zwar einrede, aber am Ende doch nicht dran glaube und doch weiter versuche, irgendwie zu strampeln. Ich glaube, das passiert vielen Leuten auf YouTube, die sagen, ja, ist nur ein Hobby. Aber dann machen sie sich halt doch kaputt, weil sie eben doch diesen geheimen Traum haben. Und für mich hat es tatsächlich sehr gut funktioniert. Also ich habe es wirklich geschafft, mir selbst gegenüber da völlig ins Reine zu kommen und zu sagen, du machst hier deinen Stiefel. Das, was versuchst, auch ist immer besser zu machen, aber und steckst auch viel Zeit rein, das ist alles okay, aber das ist nicht dein Beruf und damit, seitdem habe ich auch keinerlei Ambitionen mehr. Das war, wie gesagt, so eine kurze Phase, wo ich mal für 3-4 Monate darüber nachgedacht habe, es zu einer Ambition zu machen und bin auch sehr happy damit. Ja, gut, also ich muss sagen, es macht mir immer noch Spaß nach 3,5 Jahren und das kann man, glaube ich, nicht über jeden sagen.
Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Aber und nichtsdestotrotz bist du ja trotzdem sehr, sehr gut in der Community angekommen und mittlerweile ja auch verankert. Und erst 2023 kam dann, oder 2023 kam dann sogar TikTok mit dazu. Also quasi hast du auch auf anderen Plattformen Fuß gefasst. Und mittlerweile ist der TikTok-Kanal zumindest, wenn man nach den mehr als 34.000 Followern geht, fast erfolgreicher als dein YouTube-Kanal. Und hier einfach die Frage, hättest du auch hier gedacht, dass das so schnell geht?
Oha. Ich soll sagen, ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu TikTok. Insofern, nee, ich habe mir gar nichts gedacht. TikTok ist also ganz ehrlich, du weißt, glaube ich, da viel mehr drüber als ich. Ich habe einfach nur, ich habe ja YouTube-Shorts angefangen zu produzieren. Da muss man zwar sagen, ist auch nicht mehr so golden, wie es vielleicht letztes Jahr noch war. Man merkt schon, dass YouTube auch so langsam, also letztes Jahr muss man wirklich sagen, dass YouTube ja Shorts wirklich auf der Plattform favorisiert hat ohne Ende. Also die haben einfach Sorge gehabt vom Aufstieg TikToks. Und es war unfassbar. Also deswegen auch zum Beispiel ein Großteil der YouTube-Abonnenten, die ich habe, sind durch Shorts gekommen, weil YouTube letztes Jahr da wirklich die Abonnentenzahlen inflationiert hat und die Zahlen nach oben getrieben hat, künstlich. Das haben sie dann irgendwann wieder zurückfahren müssen, war auch klar, weil natürlich ihr Geld verdienen tun sie mit den großen Videos. Und ich glaube, da gab es einfach Grenzen, wie viel sie den großen YouTubern zumuten konnten. Insofern, dass sie halt die großen Videos runterpriorisiert haben gegenüber dem Short-Thema. Aber deswegen habe ich Shorts produziert. Im Grunde, ich sag mal, meine Kette heute ist ja ein Stück weit, ist jetzt nicht ganz recht. Also ich mache YouTube aus ganz vielen Gründen, aber einer ist natürlich Marketing für mein Online-Portal, für meine Webseite. Und so ein bisschen die Idee ist, Shorts bewerben die langen Videos bewerben eigentlich die Webseite mehr oder weniger. Also oder sogar noch vollständig ist die Kette eigentlich, wie sie in meiner Welt oder wie ich sie mir vorstelle, ist Shorts, bewerben die Reviews, die Langform-Reviews, und die Langform-Reviews bewerben am Ende meine Klemmbaustein-News, und die Klemmbaustein-News führen die Leute zur Webseite. Das ist eigentlich die volle Kette. Und TikTok, ganz ehrlich, ist dann ein Abfallprodukt. Also ich habe halt die Shorts eh und dann kann ich sie bei TikTok oder Instagram hochladen. Es hat für mich eigentlich keine Priorität. Und das hat verschiedene Gründe. Der eine ist, dass TikTok halt einfach nichts bezahlt. Jedenfalls in meinen Dimensionen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, ich kriege von TikTok keinen Cent. Ich weiß nicht, ab welchen Dimensionen die anfangen zu zahlen. Und das ist halt ein Riesenunterschied zu YouTube. YouTube bezahlt halt auch kleine Creator. Mit klein meine ich halt alles irgendwie unter, ich weiß nicht, ab wann es bei TikTok interessant wird. Wahrscheinlich, wenn du 1 Million Abonnenten hast oder so.
Nee, also du aber kannst schon bei TikTok ab 10.000 Follower kannst du an dem Creator-Programm teilnehmen, wo du bei allen Videos über 1 Minute für die Views Geld bekommst. Wie hoch der Betrag allerdings ist, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich habe mir bloß sagen lassen, er ist verschwindend gering. Also da musst du dann schon wirklich so in der sein mit 100.000 Views pro Video, um da wirklich was von zu haben.
Ja, und das ist halt bei YouTube anders, ne? Von YouTube, wie gesagt, man kann davon nicht leben. Ich bin mittlerweile so, auch da, wer sich dafür mal interessiert, ich meine, ich bin aufgewachsen mit, über Geld spricht man nicht, aber bei YouTube bin ich da relativ transparent, weil sich das auch jeder ausrechnen kann. Aber bei YouTube lege ich halt jetzt schon mit einem Kanal, natürlich produziere ich Content ohne Ende, muss man schon dazu sagen. Ja, ich mache 3 Langform-Videos pro Woche, 2 Streams und 2 bis 3 Shorts. Das ist natürlich schon brutal. Aber da lege ich dann schon so bei 800-900 € im Monat. Und bei TikTok ist es halt null. Ja, obwohl du, wie du schon gesagt hast, man könnte denken, es wäre sogar größer, aber ich sag mal, von 800 € kann ich eigentlich, ich meine, ich gebe absurd viel aus, weil ich eben auch viele große Lego-Sets mir angucke, aber es reicht, um das alles zu bezahlen. Und bei TikTok ist halt, insofern für mich ist das eben nur so ein Nachlagerungsgeschäft. Und das zweite Thema, das ich bei TikTok, wo ich sehr schnell gesagt habe, okay, das ist nicht meine Plattform, bei TikTok hängst du ja noch viel mehr am Tropf des Algorithmus. Ja, auf YouTube kannst du mit deinem Social Graph ja noch ein bisschen was erreichen. Und bei TikTok war es bei mir am Anfang auch so, ich habe da wirklich so lustige Phänomene gesehen, wie die ersten 3 Videos kriegen 0 Views, also wirklich 0. Hm. Die nächsten 3 bekamen exakt 100. Und dann die nächsten 3 bekamen exakt irgendwie dann irgendwie eine etwas größere Zahl, wo du dann einfach gesehen hast, okay, das hat nichts mit Nutzerinteresse zu tun, das ist wirklich nur, wie die Plattform das steuert.
Okay.
Und das sind halt Sachen, die ich so von YouTube nicht kenne. Also auf YouTube, wenn du eine Community hast, dann kann der Algorithmus dir zwar schon echt Probleme machen und tut er auch ganz massiv, aber es fühlt sich ein bisschen organischer an als bei TikTok. Und deswegen, also habe ich mir gar nichts zu gedacht, ist einfach nur, ich lade die Videos auch noch hoch und das mache ich auch bei Instagram so.
Also Fokus bleibt auf YouTube.
Absolut, absolut. Das ist, ich glaube halt auch, wenn du eine, also das Ziel, das ich ja habe mit den Social Media heute nebenan, dass es mir Spaß macht, aber ich muss dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob ihr das so wisst, aber ich bin auch seit letztem Jahr tatsächlich selbstständig mit Merlin Steine, aber das, womit ich mein Geld verdiene, ist meine Webseite. Und das, was für so ein, damit so ein Projekt heutzutage, damit du überhaupt noch eine Chance hast am Markt, meiner Meinung nach, brauchst du halt einfach auch eine gute Community und Leute, die dich kennen und die dich auch wirklich gut kennen. Also eine wirkliche Kern-Community mit im Discord und die regelmäßig in die Kommentare kommen. Und das kann meiner Meinung nach, also ich wüsste nicht, wie ich das auf 3 Plattformen oder 4 mit Twitch und sonst was noch gleichzeitig machen soll. Der Livestream ist da natürlich super wichtig und den mache ich halt aktuell nur auf eine Plattform. Ich könnte mir mal vorstellen, dass sich die Welt mal ändert und es vielleicht wirklich mal valide ist zu sagen, okay, ich versuche 3, 4 Plattformen gleichwertig zu bespielen, dass das auch sozusagen sich wie eine Community anfühlt. Aber da, wie gesagt, im Herzen steht für mich da immer auch der Livestream und es gibt ja heute Multistream, aber das ist immer noch schwierig, allein die Chats zusammenzubringen. Ja. Deswegen habe ich beschlossen, ich bleibe bei YouTube, das ist immer noch der richtige Fokus für mich. Aber mal schauen, also ich bin da offen. Ist nicht so, dass ich tatsächlich bespiele ich TikTok und Instagram unter anderem auch, weil ich denke, naja, mal sehen, kann ja sein, dass das eines Tages, die Bewegung in dem Markt ist immer noch groß, dass das irgendwann vielleicht doch wichtiger wird für mich. Ja.
Also verkehrt ist es definitiv nicht, verschiedene Plattformen zu bespielen, aber man merkt gerade, weil du gerade sagtest, Community als Kern, das ist bei YouTube eine ganz andere Community als bei TikTok. Also bei TikTok habe ich auch selber jetzt auch schon nach den Jahren das Gefühl, das ist bis auf ein paar wenige keine feste Community. Also das liegt schon daran, dass die Videos halt immer wieder neuen Leuten ausgespielt werden und nicht immer denselben. Und die Followeranzahl noch, so brutal wie das klingt, egaler ist als bei YouTube. Und bei YouTube hat man trotzdem immer noch das Gefühl, dass die Leute, die dabei sind, also die dann unter deinen Videos kommentieren, dass die dann auch immer wiederkehren und kommentieren und anschauen und liken und so weiter. Und das fehlt, glaube ich, bei Instagram genauso wie bei TikTok zu sehr.
Ja, ich glaube, das ist eine bewusste Entscheidung von Meta und auch von ByteDance, weil natürlich in dem Moment, wo du dem Algorithmus eine höhere, also auch bei YouTube spielt ja der Algorithmus heute eine immens hohe Rolle. Ja. Das ist ja nochmal ganz anders als vor 10 Jahren. Aber wenn in dem Moment, wo du dem sozusagen dieser Community Macht gibst oder beziehungsweise dem Social Graph des Creators, ne, also letztendlich seine Follower, seine Community, hat der natürlich auch einen Hebel dir gegenüber. Und ByteDance und Meta, denke ich, haben die Strategie, nö, bei uns macht alles der Algorithmus.
Na, genau.
Und das bedeutet natürlich, dass der Hebel des Influencers oder des Content Creators ist viel, viel kürzer. Ja, wenn jemand wie, keine Ahnung, so MKBHD mit, weiß ich nicht, 20 Millionen Followern sagt, er geht morgen von YouTube weg, dann hat YouTube echt ein Thema. Hm. Und die sind ja selber dran schuldig. Die haben ja letztes Jahr und vorletztes Jahr vor allem bei Twitch ganz viele Leute weggekauft, um da den Social Graph von Twitch rüberzuziehen zu YouTube. Also die wissen genau, das kann ihnen genauso passieren. Weswegen ich auch einer meiner Vorhersagen ist, die ist vielleicht ein bisschen gloomy, sage ich jetzt mal, aber ist durchaus möglich, dass YouTube, ich glaube, die gucken schon neidisch, dass ByteDance es so geschafft hat und trotzdem Jahrtausende an Kids für umsonst massiv Content produzieren mit den ByteDance Milliarden, also ByteDance, Entschuldigung, ist die Firma hinter TikTok. Die verdienen Milliarden damit und müssen den ganzen Teenagern und jungen Leuten vor allem, die auf der Plattform Content produzieren, keinen Cent dafür zahlen, müssen ihnen auch keine Macht geben. Und YouTube muss sich mit den großen Diven im Geschäft rumschlagen, auch natürlich auf vielen Medienkonzernen. Und ich glaube schon, dass die da neidisch ein bisschen drüber gucken. Und ich glaube, dass auch der Follower, sag mal, der Subscriber-Button immer unwichtiger wird. Da ist schon Strategie dahinter, ja. Insofern mal abwarten. Aber Stand jetzt für meine Zwecke ist, ich sag jetzt mal, der Discord, den wir betreiben, und der YouTube-Kanal ist für mich immer noch so die beiden wichtigsten Plattformen, um die Community zusammenzuhalten.
Na, Hauptsache Spaß macht es. Das nützt dann alles nichts, wenn man keinen Spaß hat. Ich habe natürlich auch sämtliche YouTuber mal gesehen, gehört. Wie ist das bei dir, Kai? Also es gibt ganz viele, die bauen sich innerlich so einen Druck auf. Also es sind ja viele YouTuber, die Sets gesponsert kriegen. Da stehen Firmen hinter. Die wollen natürlich auch Ergebnisse sehen, Videos sehen, Views sehen. Und da gibt es doch schon ganz viele YouTuber, die sagen, oh, also auf diesen Druck, der da auf mich herrscht, habe ich einfach überhaupt keine Lust mehr. Ich hatte eigentlich vor, mein Hobby, das bisschen zu filmen, ein bisschen was vorzustellen, aber viele enden doch bei dem gleichen Punkt immer, das ist mir einfach zu viel Druck, das macht mir einfach keinen Spaß mehr, ich höre dann auf der Nummer. Wie ist das bei dir?
Oh, ich glaube, das wollen dann viele nicht hören, die Antwort da drauf. Keiner mehr. ist wirklich so, aber das nicht, weil ich nicht empfindlich bin, ganz im Gegenteil. Also ich sagte vorhin ja schon, ich war als Angestellter zeitweise sehr unglücklich. Das war eine höfliche Umschreibung für, ich war voll in dem drin, was man wohl allgemein als Burnout bezeichnet. Mit so lustigen Geschichten wie, anstelle zu arbeiten, habe ich mittags eine Stunde auf dem Bett gelegen mit Herzflattern und solche Geschichten, also wirklich Herzrhythmusstörungen. Also ich war voll drin in dem Problem und mir war vollkommen klar, wenn ich, und die Mühle, von der du sprichst, die viele YouTuber so empfinden, ist ja im Grunde dieses Hinterherjagen dem Algorithmus. Also man sagt immer, der Algorithmus stimmt natürlich nicht, es ist auch ein Stück weit einfach die Zuschauerschaft. Aber ich glaube, jeder YouTuber muss sich halt diese Gedanken machen, und zwar ehrlich für sich selbst. Und ich glaube, das tun die wenigsten. Das ist dann das Problem. Will ich einfach nur gute Videos machen oder will ich YouTuber werden und will was erreichen auf der Plattform? Und ich glaube, viele sagen sich selbst, also ich glaube, da ist auch viel, sag mal, da machen sich, glaube ich, auch einige was vor, dass sie eben sagen, nee, ich will nur Spaß haben mit meinen Videos, aber es ist ihnen eben doch wichtig, wie viele Views auf dem Video drauf sind. Es ist eben doch wichtig, wie viele Likes sie kriegen. Und das ist gnadenlos und die Maschine ist richtig. Und am Ende, ich glaube, was da passiert ist, dass viele das YouTube-Dashboard ganz platt formuliert als so eine Art kalten, gefühllosen Chef empfinden. Ja, du gibst dir Mühe, machst dein Video, volle Energie, volle Power, arbeitest rund um die Uhr und dann machst du am nächsten Morgen das Dashboard auf und sagt dir, nee, sorry, dein Video ist durchgefallen. Und das ist das, was Leute schleift. Übrigens auch viele sehr erfolgreiche YouTuber. Ich kenne YouTuber in anderen Themen, die mich interessieren. 300.000 Abonnenten läuft Bombe und die hören auf, weil die ausgebrannt sind, weil die nicht mehr können, weil dieser Druck ist immens. Das sehe ich auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich hatte die Situation 2021 auch. Und ich sehe es, es ist wirklich ehrlich, offensichtlich. Ich habe mich selber überrascht. Ich habe mir selber überrascht, dass ich das kann. Aber ich sehe es wirklich so, dass ich bin damit dann durch gewesen und habe dann gesagt, natürlich, klar, ist auch bei mir so, mehr Views bedeuten mehr Reichweite, bedeutet mehr Community, ist gut für meine Webseite. Aber ich sage dir mal als ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt anfangen würde, zum Beispiel ein Klassiker, ja, Lego-Bashing zu betreiben, ja, machen wir uns nichts vor, das läuft wie Schmitz Katze, da gibt es eine große Community von Leuten, auch viele, die gar nicht im Hobby sind, die da einfach voll drauf abfahren, ne? Hier wird dänischer Großkonzern gebasht, super, und das würde mir aber zum Beispiel gar nichts bringen. Ja, das wäre ja so eine Nullreichweite, weil das würde zwar Klicks bringen und ein paar mehr Cents oder Euros von YouTube, aber diese Leute werden dann kein Produkt kaufen oder sich weiter informieren. Insofern, ich sehe es halt so, oder ich habe halt, bin halt zu dem Punkt gekommen, 2021, die Reichweite wird eh nicht so groß werden. Du kannst klein, bescheiden wachsen, das tue ich auch seit 3,5 Jahren. Mein Kanal ist immer gewachsen, aber nie viel. Meine Videos gehen nicht viral. Und dann ist das auch okay so, dann passt das auch. Also insofern, jetzt ich weiß, ich rede immer sehr viel und lang, aber die Frage ist tatsächlich so einfach zu beantworten. Es stresst mich nicht mehr. Wie gesagt, 2021 war ich, nachdem ich diese Erkenntnis gemacht habe, schon so ein paar Monate, nicht, dass es mich gestresst hat, sondern dass ich eigentlich gedacht habe, ganz ehrlich, wenn das hier nichts wird, kannst du doch bleiben lassen. Gott sei es gewahrt, dass ich halt so stur war und einfach erstmal weiter, weil ich sag mal, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich habe mir dann halt gesagt, komm, jetzt zieh's mal durch, dir fällt schon was ein. Und zum Glück ist mir dann ja mit meiner Set-Datenbank und der Webseite zum Glück noch was eingefallen. Aber ich sag mal, seitdem habe ich das Problem eigentlich nicht mehr. Es ist höchstens so, dass ich schon manchmal denke, aber das nehme ich eher als sportlichen Ehrgeiz. Es gibt 2-3 Mal im Jahr eine Situation, wo ich das Gefühl habe, ich könnte ein Video machen, das gut läuft. Das ist jetzt in meinem Fall natürlich so, da ich mich sehr auf Sets fokussiert bin. Und bei mir ist es halt so, wer sich meinen Kanal mal anguckt, ich stelle das Set im Mittelpunkt, also das Produkt. Das heißt, bei mir gibt es eben nicht den typischen YouTube-Thumbnail mit 30 Fragezeichen, Ausrufezeichen und einem Gesicht, das komisch guckt. Oder ich mache auch keine Überschriften wie, keine Ahnung, der letzte Mist, jetzt wird abgerechnet, sondern bei mir steht einfach nur Set XY Review. Und dann ein Bild von dem Produkt. Und das Ergebnis ist natürlich, dass das Produkt alles entscheidend ist über den Erfolg des Videos. Ja, es spielt keine Rolle, was ich sage, denke oder tue in dem Video, sondern was zählt ist, weil natürlich der Thumbnail und das, die Überschrift, das denke ich, weiß mittlerweile jeder, ist das, was bei YouTube entscheidet über den Erfolg des Videos. Und der ist bei mir halt immer, der ist bei mir sozusagen neutral. Ne? Also entweder du hast Lust auf das Set oder nicht. Und da kommt es natürlich 2-3 Mal im Jahr vor, dass ich mal ein Set in Aussicht habe, wo ich weiß, das wird laufen, typischerweise große Sets, wo ich einer der Ersten sein kann. Hatte ich jetzt gerade vor 2 Wochen, da war es eben so, dass Lego scheinbar an ihre Partner nicht das neue große Star Wars UCS-Set rausgegeben hatte. Und das kommt sehr selten vor, dass die beiden, die in Deutschland und deutschsprachigen Raum die Dinger normalerweise von Lego kriegen, um Reviews zu machen, sie nicht bekommen. Warum? Oder sie wollten sie nicht, weil ich kann jetzt nicht beurteilen. Auf jeden Fall war die Situation klar, dass Glamourstein Lyric und Brick Story, sind ja die beiden, dass sie das nicht gekriegt haben oder nicht damit rauskommen. Das konnte man ja sehen, weil normalerweise kommen die ja 2 Wochen vor Release oder so raus. Und das ist, kommt nicht oft vor. Und das ist natürlich eine Gelegenheit, wo ich dann sage, okay, jetzt machst du dir hier mal für 2 Tage den Stress des Jahrtausends. Aber das lohnt sich dann schon. Natürlich würde ich trotzdem niemals denen ihre Zahlen erreichen, weil das größere Kanäle sind. Ne? Aber für mich heißt es eben, was weiß ich, statt 8.000 Views mache ich dann halt 14.000 oder so. Und da gebe ich dann schon mal Gas. Also dann fahre ich morgens in den Lego-Store und hole das Set und mache danach einen 7-Stunden-Livestream, wo ich versuche, das Ding möglichst ganz zu bauen. Und am nächsten Tag fange ich morgens um 6 an und arbeite dann bis abends, bis Video raus ist, durch. Aber das mache ich nicht oft und das ist auch mehr so, auch da wieder, Die Leute fragen mich dann auch so neulich im Livestream, oh, das Video ist ja gut gelaufen. Dann sage ich, naja gut, also das heißt halt, ich kriege von YouTube 50 Euro, ja, und ich habe 500 Euro fürs Set bezahlt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, boah, das hat sich jetzt aber gelohnt. Aber es ist mehr so ein sportlicher Ehrgeiz, so im Sinne, da habe ich jetzt Bock drauf. Ja, das kommt nicht oft vor, was auch immer da hinter den Kulissen passiert ist. Also gerade das Brick Story, scheinbar das Set nicht bekommen hat. Oder weiß ja auch nicht, was da schiefgegangen ist, wer war im Urlaub oder so. Aber das hast du halt nicht oft. Bei Bluebricks kann es mal genauso sein, dass du halt irgendein großes Bluebricks so, ich weiß, das war, als ich angefangen habe, so 2022, gab es noch einen anderen YouTuber, der auch mal versucht hat, bei den großen Bluebricks-Sets vorne mit dabei zu sein, der hat leider aufgehört. Und da war es dann schon so einen sportlichen Ehrgeiz, so, ich baue jetzt mal wie so ein Bekloppter durch und sieh zu, dass ich schnell rauskomme. Aber das, wie gesagt, das gebe ich mir so zweimal, dreimal im Jahr und das ist ein positiver Stress, ja, das stört mich jetzt auch nicht.
Ja, an dieser Stelle, Henry, wir hören uns.
dazu will ich einfach noch was ergänzen. Wir hatten ja vorhin auch gerade, oder Lars hat gefragt, wenn man jetzt mit Videos anfängt, was man zu beachten hat. Und gerade weil wir das Thema jetzt hatten, sich selber zu viel Stress machen oder so, da kann ich nur den Rat auch rausgeben. Jeder, der jetzt anfängt mit Videos, natürlich will man immer ein Feedback auf seine Videos haben. Und die Views beispielsweise, aber auch ein Like oder ein Kommentar sind natürlich immer ein bestimmtes Feedback. Und je mehr man davon bekommt, desto mehr hat man den Eindruck, dass das Video sehr gut war oder wenn man weniger bekommt, eben nicht so gut war. Aber da kann ich nur als Rat mitgeben, gerade wenn es um TikTok oder Instagram geht, dass da der Algorithmus eine riesengroße Rolle spielt und es auch sein kann, dass du da ein auf Hochglanz poliertes Video raushaust, was eigentlich richtig gut ist und der Algorithmus das trotzdem nicht haben will. Und das ist dann der Punkt und sicherlich gibt mir da Kai auch recht oder Lars auch, das ist dann der Punkt, wo man sich klar machen muss, dass das nicht unbedingt immer an einem selber liegt und dass man sich davon eben nicht demotivieren lassen darf und einfach weitermacht und sich vor allem davon nicht stressen lässt, weil das geht dann einfach in die falsche Richtung. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da Lars hat es schon mehrmals gesagt, es muss einfach Spaß machen.
Ja, was ich auch noch ergänzen würde, auf YouTube ist zwar der Algorithmus nicht so stark, aber der Mensch ist schlimmer als der Algorithmus, würde ich fast sagen. Sprich, ja, der Thumbnail und die Überschrift sind sowas von wichtig. Das sagt dir auch jeder, ne, immer, das ist das große Game. Und man muss dazu sagen, dass das in den USA jetzt ja noch viel, viel krasser geworden ist und dass dieses viele sprechen, glaube ich, schon vom YouTube-Gesicht, das man machen muss. Also bisschen, also ist ja, das kommt ja alles von Mr. Beast, ja. Also der Mr. Beast-Kanal. Ich glaube, viele YouTuber, die heute diese Überschriften und die Thumbnails so machen, wie sie sie machen, wissen schon gar nicht mehr, wo das herkommt, weil das so mittlerweile das Metagame auf YouTube geworden ist. Und das ist dann eben, und das ist eben genau der Punkt, natürlich. Auch hier wieder, ich würde mich 0,0 stressen über das Video, weil das eben fast nicht mehr so entscheidend. Natürlich ist es schon auch entscheidend, wenn du ein Schrottvideo machst, dann gucken Leute ja nur nach 3 Sekunden, klicken sie weg, ja, ist klar. Auch klar. Aber sag mal, wenn du ein solides Video gemacht hast, dann am Ende, und das ist glaube ich etwas, was ich zum Beispiel, und deswegen habe ich mich da nie, bin ich nie reingegangen in das Spiel. Ich sage zwar heute immer, na, ich kokettiere damit, ich will ja hier seriösen Produktjournalismus machen, etc., etc. Ich weiß aber auch, ich könnte es nicht. Also das ist etwas, was mir schlaflose Nächte bereiten würde. Dann wäre ich 100% heute ausgebrannt, wenn ich mir diesen Stress machen würde. Ich muss die perfekte Überschrift finden und den perfekten Thumbnail, weil die große Gefahr hier ist natürlich, und ich glaube, das treibt wirklich YouTuber in Burnout, weil das würde mich in den Burnout treiben, dieses Spiel, was da gerade läuft. Weil ein Video kannst du ja nicht mehr ändern, das ist draußen. Wenn das also nicht gut läuft, kannst du sagen, okay, ist halt schiefgegangen, das nächste wird besser. Die Überschrift, den Thumbnail, kannst du jederzeit ändern. Und die Gefahr ist, glaube ich, da riesig, dass man aus diesem Mindset nicht mehr rauskommt. Verdammt, das Video läuft nicht. Oh, soll ich die Überschrift ändern? Soll ich sie nicht ändern? Soll ich den Thumbnail ändern? Soll ich sie doch ändern? Das ist, ich glaube, das ist brutal, weil du kannst da nicht mehr aufhören. Du bist konstant auf deinem Videoportfolio, guckst auf diese Zahlen und überlegst, kann ich an der Überschrift und an dem Thumbnail noch was drehen? Und das, mich wird das fertig machen. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich das vom Konzept her einfach nicht drin habe, weil das wäre, glaube ich, echt stressig.
Ja, bei mir ist das ja auch erst so die zweite oder dritte Schiene und ich habe mich da bewusst dagegen entschieden. Ich habe das auch vor kurzem mal gemerkt, ich weiß gar nicht, es war, glaube ich, ein Funhole-Set und da habe ich unbewusst, habe ich wirklich die Überschrift gewählt, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie war, irgendwie muss Lego jetzt Angst haben, weil es einfach darum ging, es war genau, das erste modulare Gebäude von Funhole und es ging einfach darum, ob die jetzt genauso mittlerweile so gut sind wie die modularen Gebäude von Lego. Und das hat mit Abstand die besten Aufrufzahlen, also in meiner bescheidenen Kategorie, aber die besten Aufrufzahlen im Vergleich zu allen anderen Videos, wo ich das eben nicht gemacht habe. Und das fand ich ehrlich gesagt erschreckend, weil das Video eigentlich keine Rolle gespielt hat, sondern nur die Überschrift. Ja, und das fand ich, ja, schwierig.
Machen ja auch viele Kollegen von uns, ne? Also es gibt natürlich viele, die wirklich mit Systemen auch in jedes alternative Set, da muss irgendwie ein Kampfbegriff Richtung Lego rein. Das hat eigentlich zwei Gründe. Das eine ist, du willst natürlich schon so ein bisschen dieses Shitstormige da reinbringen, aber auch ist einfach Suchmaschinenoptimierung, ne? Weil die meisten Menschen suchen immer noch nach Lego.
Ja.
Und daher die Idee, das gibt es in anderen Szenen genauso. Ich kenne das aus der Warhammer-Community, also aus dem Wargaming-Modellbau. Da gibt es heute hunderte an Firmen. Das Wort Games Workshop oder Warhammer, am besten Warhammer, muss mit drin sein im Titel, auch wenn das nicht von der Firma ist. Also überlegst du dir irgendwas, wie du das Wort mit reinbringst. Aber ich hatte tatsächlich, es ist witzig, dass du sagst, ich hatte exakt das gleiche Erlebnis, weil am Anfang war es so, wie gesagt, ich habe immer das Produkt im Vordergrund gestellt, aber ich dachte, weil man das so macht auf YouTube, hat ja keine Ahnung, habe ich das erste halbe Jahr immer noch so einen kleinen Nebensatz dazu gepackt. Und dann hatte ich mein allererstes Kobi-Set gebaut und war völlig begeistert von Kobi. Also es hat mich bis heute, ist eins meiner Lieblingssets, der MC20 von Kobi, so ein 1:12 Auto, fantastisches Set. Und habe gedacht, und ich habe bis dahin mich an Kobi nicht rangetraut, weil ich immer gedacht habe, Kobi, die Steine kann man nicht mehr auseinanderbauen, das ist ja irgendwie alles komisch. Und das war relativ spät, da war ich schon ein Jahr unterwegs, habe alle möglichen chinesischen Wald- und Wiesenmarken gebaut, aber kein Kobi, ne? Obwohl mir alle Leute gesagt haben, musst mal Kobi bauen. Ich habe es immer nicht gemacht. Dann habe ich es gemacht, war völlig geflasht von dem Set und habe dann als Überschrift gehabt, was für ein Fehler. Damit meinte ich, also als Teilüberschrift im Videotitel, damit meinte ich mich selber. Und ich sag's auch nach 3 Sekunden im Video. Was für ein Fehler, dass ich nicht vorher mit Kobi angefangen habe. Alle Leute haben scheinbar, oder viele Leute haben gedacht, ich will Kobi bashen. Und das Video ist abgegangen wie Schmidts Katze. Und ich habe das gar nicht geschnallt. Ich habe nur gedacht, oh, Kobi, habe ich gesagt, doppelt. Oh, was für ein Fehler, hätte mal Kobi früher machen sollen. Und dann guckt meine Tochter sich das an, meine Älteste, und sagt, du Papa, das ist aber ganz schöner Clickbait. Ich so, was? Okay, hatte ich abends einen Stream, habe in der Community mal so rumgefragt. Sag mal, Leute, wie findet ihr das? Ist das Clickbaity? Und kam das Feedback von 3-4 Leuten zurück. Ja, ist schon ein ganz schön clickbaitiger Titel. Hab ich gesagt, oh, verdammte Axt. Dann habe ich den Titel noch im Stream, sofort bin ich rein ins Dashboard, habe das rausgenommen. Und das übrigens, seit diesem Video habe ich das komplette Thema abgeschafft. Seitdem ist es wirklich nur noch Produktname, Review. Ich bin jetzt durch mit dem Thema, weil es war genau wie du sagst, es war unabsichtlich. Und es war richtig witzig in der YouTube-Kurve, ne? Also so schnell blickt das der Algorithmus. Ich habe den Titel geändert und du kannst den Knick in der Kurve nach unten sofort sehen. Also das Raketenwachstum ist quasi sofort abgekattet mit der Axt. Und danach ist das Video ganz normal gelaufen, ja. Aber das, insofern, ich hatte das gleiche Erlebnis und habe da dann auch beschlossen, krass. Ausschluss vorbei, nicht so, ja.
Ich mache zwar immer Larifari-Titel noch mit drunter und bei mir war es auch unbeabsichtigt, aber also ich achte da schon drauf, dass da keine Schlagzeile kommt oder sowas.
Ich bin ja Softwareentwickler und das habe ich dann gleich erledigt am nächsten Tag. Ich habe dann meiner Software beigebracht, die Titel für mich zu generieren. So, da kann gar nichts mehr passieren, dass ich aus Versehen sozusagen was mache. Da habe ich beschlossen, nein, Ausschluss vorbei. Jetzt gibt's nur noch Setname, Review und fertig.
Und jetzt könnte man ja meinen, YouTube, TikTok, eigener Podcast, das ist schon ordentlich, aber wir haben es schon ein-, zweimal gehört, es ging immer um so eine spezielle Webseite und da gibt's ja noch was, nämlich deine Seite und die sich Set-Datenbank, also beziehungsweise ein Teil davon, ein großer Teil von dieser Seite, ist die Set-Datenbank und nur mal für unsere Community ein paar Zahlen. Ich zitiere mal direkt von der Seite, 20.858 Sets, dazu kommen noch 13.536 Lego-Minifiguren und 33.036 verschiedene Steine und Teile. Mann, oh Mann, das klingt gewaltig. Aber fangen wir mal von vorne an. Wie kam es denn zur Set-Datenbank bzw. zur Idee davon?
Ja, die Seite gab es tatsächlich vom ersten Tag an. Und ich bin Softwareentwickler und Softwareentwickler haben alle die gleiche Krankheit. A, sie wollen alles standardisieren und sie wollen alles automatisieren. Und ich hatte ja schon mal mit YouTube rumgespielt. Ich sage, ich hatte schon mal so Kochvideos gemacht. Und was ich super grässlich fand, war diese Videobeschreibung. Was tust du denn da rein? Ja, okay, irgendwie ein Link aufs Impressum muss da rein. Ja, vielleicht noch ein paar Links irgendwo anders hin. Und dann vielleicht noch das, zum Beispiel bei den Kochsachen, so das Rezept oder die Zutaten. Bei Klemmbaustein war es halt, okay, ich habe sehr früh geschnallt, wenn du... Das, die Idee war natürlich schon, die ich von Anfang an hatte. Ich, wie gesagt, ich wollte jetzt bei den ersten Videos nichts groß verdienen, aber ich hatte schon so ein bisschen schlechtes Gewissen gegenüber meiner Frau, jetzt in so ein teures Klemmbaustein-Hobby einzusteigen und hatte schon so die kleine Vision, der Kanal soll wenigstens dann irgendwie die Sets bezahlen. Also musst du dich mit Affiliate-Links beschäftigen und das ist ja auch ein Riesengraus. Und dann, wie gesagt, müssen da Social-Media-Links und Impressum und all so ein Kram rein. Also ich dachte, das will ich nicht mit der Hand schreiben, das ist mir zu doof. Also ich brauche eine Software, die das für mich macht. Dann habe ich im Internet rumgegoogelt und habe keine gefunden. Heute weiß ich, dass es einige Softwareprodukte gibt, die das für dich machen, ja, also TubeBuddy und wie sie alle heißen, aber die so Template-Engines, das dann für dich zusammenstückeln. Aber ich habe keine gefunden, zum Glück. Und da habe ich gesagt, okay, dann muss ich meine eigene Software schreiben, weil das geht ja gar nicht, dass ich das jetzt hier tippen muss. Und dann habe ich so 2-3 Tage überlegt und habe ich gedacht, naja, du könntest ja einfach eine Webseite machen. Und den Webseite zu haben als zukünftiger YouTuber ist ja nicht schlecht. Und dann können wir es ja so machen, zu jedem Video gibt es eine Webseite, in die ich so ein paar Daten eintrage. Wie heißt das Set? Wie viele Steine sind drin? Was ist die Setnummer? Und den Rest macht der dann für dich. Also generiert dir Impressum und eine kleine Beschreibung des Videos und all so ein Zeugs. Und das macht er als Webseite und dann mache ich Copy-Paste in die Videobeschreibung. Klingt ziemlich verrückt, ist es irgendwie auch, aber ich habe gedacht, na, habe ich ein paar relativ einfach. Ich habe jetzt eine Webseite schon mal mit dabei, ne? Haben ja alle die Leute, die es ernst meinen mit Social Media, haben ja eine Webseite und ich habe jetzt gleich dieses Videobeschreibungsthema von der Backe. Und tatsächlich, das ist bis heute so, dass die Videobeschreibung aus der Webseite rauskommt. So hat es angefangen. Und habe ich sozusagen diese Videobeschreibung immer mehr gepimpt. Also immer mehr, okay, jetzt willst du da Affiliate-Links drin haben. Wer das kennt, die meisten Affiliate-Link-Plattformen, Ende bedeutet, dass man stückelt sich per Hand irgendwelche blöden Links zusammen. Ist super nervig. Da musst du die Produkte auf dem jeweiligen Affiliate-Partner-Shop, Amazon oder Lego oder Bluebricks, ist ja egal, musst du dann auch noch zusammensuchen. Das ist alles ziemlich lästig. Und dann habe ich die Software immer mehr Richtung Automatisierung gebracht, dass ich am Ende, ich sage jetzt mal, bevor die ZTB dann gestartet ist, eigentlich nur noch gesagt habe, okay, ich mache hier eine News-Sendung. In der News-Sendung rede ich über diese 30 Sets. Go. Und dann hat er mir die Videobeschreibung mit Links auf alle Sets und wo man die kaufen kann und eben auch für 30 Sets und alle Informationen zusammengetragen. So weit habe ich es dann getrieben im ersten Jahr. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, und irgendwann war ich dann auch an dem Punkt, dass ich gesagt habe, naja, also jetzt habe ich ja schon hunderte von Sets da in dieser Datenbank, weil so viele hatte ich selber zusammengesammelt, weil ich sie brauchte für meine ganzen Videos. Also gerade diese News-Sendung, jede Woche hat natürlich, da machst du ja ein paar mehr Sets, über die du redest. Und da habe ich gesagt, oh, dann kann ich das ja auch der Welt zur Verfügung stellen. Und so ist das dann gekommen. Und dann, das waren am Anfang dann eben vielleicht die 1000 Sets oder wie viel auch immer es waren, mit denen ich mich schon beschäftigt hatte. Dann musste ich eigentlich ja nur noch diesen kleinen Schritt gehen, dass Leute diese Datenbank, die ich für mich selber gemacht hatte, schon so durchsuchen können und dann natürlich mehr Sets hinzuzufügen, auch eben Sets, über die ich keine Videos produziere. Das war dann eigentlich, das war dann nicht mehr so viel zu tun und dann sagte ich ja schon, ich war mir sicher, dass meine Zeiten als Angestellter gezählt sind. Und da fiel es mir wirklich, da ist irgendwann, ich kann nicht mehr genau sagen, wann das kam, aber irgendwann habe ich zu meiner Frau gesagt, weil sie kannte das Problem, ich hatte seit Jahren nach Ideen gesucht, um mich selbstständig zu machen und ich wollte auf jeden Fall mich selbstständig machen, aber nicht hier im Sinne Stunden schreiben für irgendwelche Unternehmen, was natürlich so der typische Weg ist, wenn du dich als Softwareentwickler alleine selbstständig machst, okay, dann machst du halt Projektgeschäfte, am Ende des Tages bist du dann ja bessere Zeitarbeiter oder Leiharbeiter sozusagen, selbstständig, was ja ein tolles Geschäft ist, aber das wollte ich nicht, ich wollte ein Produkt machen. Ich war immer Produktmanager auch oder war viele Jahre Produktmanager gewesen, nur da hatte ich halt immer Teams von 10 oder 20 Softwareentwicklern, nur war ich ja allein und ich wollte kein Startup gründen und Millionen an Venture-Kapital einsammeln, dann wäre ich ja wieder in der gleichen Rolle gewesen wie vorher. Ich wollte alleine was machen. Und tatsächlich eine Idee zu finden, alleine was zu programmieren, von dem man leben kann, das ist nicht trivial. Gibt es nicht so viele Sachen. Und so fiel dann irgendwann nachts der Groschen, dass ich gedacht habe, hey, das könntest du doch mal so richtig aufziehen und dann davon vielleicht eines Tages leben. Und das jetzt hat lange gedauert, bis es dann soweit war. Und ich kann immer noch nicht davon leben, muss man dazu sagen. Ich habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht, aber wir sind doch in der Wachstumsphase, sage ich jetzt mal. Also ich kann davon, momentan ist das alles finanziert von meiner Frau, wenn man so sagen will, also die muss gerade die Brötchen verdienen, aber so kam die Idee und das habe ich dann immer weiter vorangetrieben, weil ich eben auch so unzufrieden war mit meiner Angestellten-Situation. Und war natürlich in typisch deutscher Manier, hatte ich dann lange die Hoffnung, ja, das machst du jetzt nebenher. Und bist du so viel damit verdienst, dass du risikolos in die vollständige Selbstständigkeit wechseln kannst. Ne? Das ist ja die Idee, die mal viele haben. Ne? Also wenn ich mache das jetzt so nebenher als Hobby und dann wenn man macht Schnapp und ich kann davon leben und dann erst kündige ich. Aber das ist bestimmt einigen Leuten vergönnt. Ja, hört man die immer wieder so Geschichten, aber das ist es natürlich nicht. Also ich musste irgendwann diesen Sprung machen. Und das war dann eben in meinem Fall letztes Jahr.
Ja, wir haben gerade gehört, Software. Software ist alles. Software macht für dich, man schreibt so ein Programm und dann funktioniert das alles. Kai, nur wenn man so eine kleine Datenbank hat wie du, was heißt klein? Das steht hier einfach. Müssen wir uns das da draußen vorstellen? Software kann heutzutage viel, aber das ist ja deine Datenbank, da ist ja so viel an Informationen drin. Das heißt, Angaben zu Gewicht, Maße und so weiter, muss ja auch irgendwie gepflegt werden. Macht das tatsächlich auch ein Software für dich mittlerweile oder musst du da selber noch bei der Pflege Hand anlegen?
Ist eine Mischung, ne? Also es sind eigentlich die Datenquellen sind eigentlich also vielfältig. Also ein Teil kannst du automatisieren. Also es gibt halt natürlich sind das auch viel meine Affiliate-Partner. Ne? Also ich habe eine Affiliate-Partnerschaft daneben mit Bluebricks oder mit Lego oder Amazon oder mit Mold King und Reobricks, also vielen Herstellern direkt auch, Kader. Und dann kann ich die Daten direkt aus denen ihrer Webseite auslesen. Da gibt es auch Standards für. Klar, alle am Ende des Tages, die ganze Welt will ihre Daten Google geben. Und das heißt, Google hat mal, also Google-Suchmaschine, und das heißt, Google hat deswegen das mal standardisiert, wie man das am besten macht. Und diese Daten sind offen. Das heißt, jeder anständige Webshop, man erlebt da zwar leider auch, dass sehr viele das noch nicht so ganz verstanden haben, wie das funktioniert. Also es gibt ja im Einzelhandel so viel Kraut und Rüben, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn man so wie ich aus der klassischen Groß-Enterprise-IT kommt, ich komme aus einem großen Softwarekonzern, dann kann man sich das gar nicht vorstellen, was für ein Kraut und Rüben in der Einzelhandelswelt herrscht. Also es ist manchmal schon ein bisschen steinzeitlich, vor allen Dingen auch sehr chaotisch, weil natürlich heutzutage viele Leute einen Online-Shop aufmachen, aber die sind keine IT-Experten und die haben auch nicht die Kohle, um sich drum zu kümmern. Aber ich sage mal, im Allgemeinen ist es so, dass Webshops die Daten bereitstellen und die kannst du auslesen auf standardisierte Art und Weise. Das ist mal so die eine große Datenquelle. Dann ist aber eben so, wie ich schon sagte, da ist viel Kraut und Rüben. In China noch viel extremer als bei uns. Aber auch bei uns gibt es unfassbar gruselige Datenqualitäten da draußen. Inklusive der Hersteller selber. Ja. Also viele Hersteller machen Fehler bei ihren eigenen Sets. Und das heißt, da muss man dann manuell drüber. Das ist auch etwas, wo immer so die Synergien sind mit YouTube. Also ich sage immer, ich bin selber mein bester Kunde. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe das alles mal angefangen, um mich selber für meine Videos zu unterstützen. Und das ist auch eine große Motivation, weiterzumachen, weil allein schon durch meine wöchentliche News-Sendung gucke ich über fast alle neuen Sets nochmal drüber, jedenfalls die relevanten, weil ich in der News-Sendung drüber reden will. Und dabei fallen mir natürlich auch nochmal viele Datenfehler einfach auf. Und deswegen mache ich auch die News-Sendung nochmal auf Englisch. Das bringt zwar so gut wie nichts, weil alternative Klemmbausteine außerhalb des deutschsprachigen Raums im Westen eigentlich keine Rolle spielen. Aber ich mache es trotzdem, weil dadurch zwinge ich mich auch durch die englischsprachige Webseite dann nochmal durchzugehen jede Woche. Und also sprich, ich bin sozusagen die zweite Säule und die dritte ist dann die Community. Also ich habe ja angefangen, so eine Art Formularfunktion bereitzustellen, dass Menschen keine Sets einfügen können. Das behalte ich mir noch selber vor, aber halt Datenkorrekturen können die bei mir einreichen. Und da sind einige Leute sehr emsig und helfen mir. Es ist jetzt noch nicht so ganz groß. Ich mache das auch noch nicht so lange, aber ich kriege schon jede Woche bestimmt 10, 20 Dateneingaben, wo Leute halt A-Daten hinzufügen, wie viele Bauschritte hat das Set. Dafür musst du ja in die Anleitung gucken. Das kann ich nicht leisten. Von 20.000 Sets, wenn es überhaupt digitale Anleitung gibt, gibt es ja oft gar nicht. Und oder sie können halt Datenkorrekturen einreichen, ne? Weil, wie gesagt, viele Hersteller machen da auch Fehler. Und wenn die Leute es halt besser wissen, dann können sie das entsprechend bei mir einreichen. Das sind eigentlich so die typischen Datenquellen, also Software, ich selbst, Community.
Ja, also die Datenbank, die ist auf jeden Fall bekannt, weil in welchem Forum auch immer ich bin, habe ich ganz viele Forensignaturen, die da herrschen. meine Sammlung schaut bei Merlin Steinen, Datenbank, bla bla bla. Also es kommt schon gut an.
Und das Feature ist brandneu. Das habe ich übrigens deswegen gemacht, wenn ich ehrlich bin. Also ich wurde auch aus der Community viel gefragt. Hey, ich würde gerne meine Sammlung darstellen. Ich glaube, Brickset, das ist ja, wenn man so will, mein größter Konkurrent. Aber die Kollegen machen das ja nur für Lego. Aber ich glaube, die hatten das schon und ich habe mir auch so gedacht, das stellen dann bestimmt viele Leute in ihr Forum-Signatur. Das ist ja nicht schlecht. In der Währung von Google genau. Ist das ja eine feine Sache. Insofern ja, freut mich, dass du das sagst. Ich selber habe es noch nicht so festgestellt, aber dann hat das ja schon mal ein bisschen funktioniert. Aber es ist auch einfach ein Feature, das natürlich praktisch ist. Und noch habe ich natürlich den riesen Vorteil, es ist ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, gerade dieses Sammlungsthema, das habe ich so vielleicht vor einem Jahr angefangen, dass Leute ihre eigenen Sammlungen bei mir verwalten können oder ihre Wunschlisten und auch Verfügbarkeitsalarme und so Zeug setzen können. Aber gerade dieses Sammlungsthema, das ist, glaube ich, es ist nur was für Spezialisten, es wird nicht so viel genutzt, sind vielleicht ein paar hundert Leute. Es ist wirklich, das ist ja so ein Hardcore-Community-Feature, ja, für den typischen, ich kaufe mir einmal im Jahr Modular, ist das nichts. Aber für jemand, der wirklich, da gibt es ja doch einige Leute, die riesige Excel-Sheets pflegen. Und ich glaube, ich bin der Einzige, wo das halt, jedenfalls im westlichen Raum, es gibt in China noch was, aber im westlichen Raum der Einzige, wo du das sowohl mit Lego als auch nicht Lego in einer Sammlung machen kannst. Und insofern, ja, ist das, glaube ich. Aber es ist kein groß genutztes Feature. Ja. Also Geld verdienen tue ich damit eher weniger. Aber es ist ja wichtig, denke ich, wenn man so Projekte macht, in allem, was man tut, man muss ja alle Ebenen bedienen. Also natürlich ist Merlin Steine schon was für Spezialisten. Wir haben auch mal überlegt, so von konzeptionell so eine Art Abspaltungsprojekt zu machen, mehr so auf Eltern, die irgendwie Klemmbausteine für ihre Kinder kaufen wollen. Das stand auch in meinem Businessplan drin. Ich habe ja einen Businessplan geschrieben, wie sich das in Deutschland so gehört. Also Geschäftsplan oder wie auch
immer. Ganz genau.
Ja, muss man ja machen. Aber ich glaube heute tatsächlich nicht, dass es wirklich funktioniert, weil ich glaube, Eltern, erstens kaufen die sowieso primär Lego und dann, das reicht denen, was sie bei Amazon für Empfehlungen kriegen. Also ich glaube, die gucken einfach auf Amazon, was hat die meisten Sterne so ungefähr und dann sind die glücklich. Und ich glaube nicht, dass ich da viel beitragen kann. Deswegen, ich glaube, Merlin Steine ist schon was für Leute, die ein bisschen tiefer drinstecken, die wirklich im Hobby sind, keine absoluten Gelegenheitskäufer. Aber da gibt es natürlich nochmal riesen Abstimmungen, ja, von Leuten, die hunderte, tausende an Sets haben und das sehr akribisch auch sammeln und katalogisieren. Und für die ist halt eben so ein Feature. Und da gibt es halt einfach, sag mal, Leute, die einfach gerne 10 Sets im Jahr bauen oder 20, ja. Und die Idee ist natürlich schon immer zu versuchen, auf all diesen Ebenen auch ein bisschen was zu bieten. Ja, da macht man natürlich auch solche, und das mache ich oft, also ich habe auch im Discord immer so einen Austausch, wo Menschen mit mir diskutieren können, neue Features, die sie gerne hätten. Das sind natürlich schon manchmal so ein paar exotische Sachen dabei, da darf man es nicht mit übertreiben, aber ich finde, ab und zu möchte ich den Leuten halt auch was bieten, weil die natürlich auch wichtig sind. Die bringen ja so eine Community und so eine Plattform auch voran.
Ja, natürlich. Also wie gesagt, mir ist das, glaube gerade die letzten Tage schon wieder aufgeploppt. Habe gesagt, das ist ganz witzig. Zurück nochmal zu dem Thema Videos. Gefühlt kommen da ja fast täglich wie viele Videos. Wie machst du das? Irgendwann muss der Kai doch auch mal Setzklemmen oder ja, sowas machen wie Essen und Schlafen.
Ja, das werde ich gefragt, seit ich das Projekt mache, weil mein Output war schon immer sehr hoch. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, weil ich nicht so genau weiß, wie es andere machen. Was ich sagen kann, ist, selbstständig heißt selbst und ständig. Ich arbeite extrem viel. Also ich würde mal sagen, ich habe schon eine 60-70-Stunden-Woche. Das ist schon so. Und ich arbeite 7 Tage die Woche. Ich habe aber auch eine Familie mit 4 Kindern. Und ich gleiche das dann insofern aus immer, dass ich halt eben 7 Tage arbeite, weil ich dafür eben Sachen übernehmen kann, die ich früher als Angestellter nicht machen konnte. Ne? Meine Kinder haben Schulausflug, es werden Eltern gesucht, dann bin ich meistens der einzige Papa, das mache ich dann sozusagen im Gegenzug. Plus meine Kinder, weil ich jetzt natürlich zu 100% von zu Hause arbeite, sehen mich dann beim Essen etc. Das ist sozusagen der Ausgleich dafür, dass ich insgesamt sehr viel arbeite. Also das sicherlich, muss man schon ehrlich sein, das ist schon einer der Hauptgründe, warum ich viel schaffe. Das andere ist, ich sagte es schon, ich glaube nicht, dass es viele YouTuber gibt, denen ihre Videobeschreibung von der Software generiert wird. Und das ist nur eins von vielen Beispielen, dass ich glaube, sehr gut da drin bin, wie gesagt, ist auch ein bisschen auch Berufskrankheit, Wege zu finden, wie ich Dinge automatisieren kann. Aber deshalb versuche ich überall oder einfach zu optimieren kann. Also wenn du jetzt zum Beispiel sehr viele Videos rund um Sets machst, bedeutet das natürlich auch, du kannst manchmal Dinge für mehrere Sets auf einmal tun. Also zum Beispiel Fotos, die ich mache, oder Nahaufnahmen mache ich ja sehr, sehr viel für meine Videos. Das mache ich dann immer gleich für 2, 3 Sets auf einmal und das versuche ich dann auch so zu planen. Genauso, dass ich mir einen guten Set-Katalog zusammenstelle, wo ich zum Beispiel, was ich gerne mache, mache ich mehr mittlerweile, weil ich das echt sehr zu schätzen gelernt habe. Ich gucke mir auch alte Sets an. Das habe ich lange Zeit nicht gemacht, weil ich nicht so der Klassik- oder alte Sets-Mensch bin. Ich mag schon das neue Zeug sehr gerne. Also alte Sets heißt natürlich übrigens immer Lego, ne? Ist ja klar, weil die anderen gab es da ja noch nicht. Aber, oder nicht wirklich relevant. Ja, ich weiß, Mega Constructs und so ein paar chinesisch wilde Marken gab es schon immer, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Das heißt, ich gucke mir irgendwelche 15 Jahre alten UCS-Sets an, Star Wars zum Beispiel, und das sind auch Videos, die ganz gut laufen. Die haben den riesen Vorteil, ich bin komplett flexibel. Vorhin hattest du es auch bei dem Thema Stress gefragt, ne? Videos müssen raus, genau, es gibt bestimmte Termine, die mit den Herstellern vereinbart sind. Dann ist es super, wenn ich so, zum Beispiel solche Sets baue ich dann gerne ein, weil die kann ich, da produziere ich manchmal das Video und es kommt erst nach 2 Monaten, weil dann bin ich total flexibel. Und so versuche ich in allen Dingen, die ich tue, genauso, dass ich seit 4 Jahren an meinem Büro hier rum optimiere, ne? Scheinwerfer wird jetzt nochmal dahin gebaut und dann habe ich jetzt hier den Tisch nochmal so, immer mit dem Ziel, wie kann ich mit weniger Aufwand hier meine Videos produzieren. Also das ist sicherlich das zweite Thema. Und das dritte ist, ich kriege schon auch Hilfe. Also wir sind so ein kleiner Familienbetrieb. Mehrere meiner Kinder bauen auch gerne. Also ich baue nicht alle Sets komplett selber, sondern meine Kinder helfen damit. Also manchmal, jetzt heute war es zum Beispiel so, saßen die zu dritt. Also 2 meiner Kinder und meine Frau haben gebaut. Ich baue nicht alles, wirklich jeden Stein selber. Ich gebe es aber auch nicht nach extern raus. Also ich bezahle es niemanden. Also ich bezahle meine Kinder schon dafür. Die kriegen dann ein bisschen was. Aber wir machen das dann so als Familie. Ich will natürlich schon dicht dran sein. Ich will ja im Video authentisch drüber reden. Aber das machen wir auch. Das hilft auch wirklich schon, muss man sagen.
Siehste, ja. Steht der Kai da im Wohnzimmer und sagt so, Mädels, jetzt seht ihr mal zu, ich muss gleich das Video davon machen.
Ja, das ist tatsächlich manchmal ein Thema, ne? Weil Kinder haben ja dann doch, dann wird es auch ein bisschen anstrengender. Zum Beispiel mein Ältester, der hat sich jetzt gerade von Lesti, also so ein, das ist ja quasi ein Mock, ne? Die verpacken ja die Steine und das Zeug ist ja nicht einfach zu bauen. Das ist eine Mock-Anleitung, muss die Teile komplett sortieren. Und wie soll ich sagen? Also er kriegt 100 Euro, wenn er es schafft. Das sind 5000 Teile, aber das ist hart verdientes Geld. Und ich habe so langsam, er hat jetzt in der Woche vielleicht 5% geschafft und er muss eigentlich jetzt spätestens in der Woche mal fertig werden, damit ich das Video immer machen kann. Ja, so ist es halt dann manchmal auch. Ja, manchmal übernehmen sich die Kids dann auch ein bisschen, dass sie das dann gar nicht schaffen können. Was aber okay ist. Also ich meine, ne, das klar sage ich dann schon, du hast ein Commitment gemacht. Da geht es aber jetzt aber mehr um Erziehung. Ich mache den da jetzt aber aus Merlin-Steine-Sicht keinen Druck, dann baue ich es halt doch selber. Schon okay. Aber ja, klar, genauso eben, dass ich die Livestreams mache, wo ich ja baue. Das ist auch einfach, das sind so Win-Win-Situationen. Ne? Die Livestreams sind super wertvoll, um die Community zusammenzuhalten und gleichzeitig baue ich halt dann 2x die Woche 2 Stunden. Das macht zwar, ich muss zwar sehr viel mehr bauen, aber immerhin die 4 Stunden habe ich dann schon mal drin und habe dann auch Content produziert. Und ja, aber so, das sind eigentlich die Punkte. Irre viel arbeiten, optimieren, wo man nur kann, Hilfe in Anspruch nehmen. Ich sage aber auch, die Reviews, ich hänge da jetzt nicht so arg dran und vor allen Dingen auch hier wieder, es bringt auch jetzt nicht so viel. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich mache ein Video, dann bringt mir so ein volles Video, nehmen wir mal die Abonnentenzahlen, 4 Abonnenten. Das ist jetzt eben nicht so, dass man sagt, okay, ich produziere jetzt wie so ein Bekloppter 500 Videos dieses Jahr und dann läuft was. Man kann es nicht erzwingen. Ich mache die Videos einfach sehr, sehr gerne. Es macht mir irre Spaß. Ich baue sehr gerne. Vor allen Dingen, ihr merkt ja schon, ich bin eine Labertasche. Ich laber gerne über Sets. Und das ist so der entscheidende Punkt. ich sage aber, und plus, das klingt immer so ein bisschen so ein bisschen wie Dünkel, aber natürlich schon so, ich bin der Meinung, dass es zu wenige von uns gibt, also jetzt Medienschaffende im Klemmbaustein-Umfeld, die neutral an dieses Markenthema rangehen. Das ist aus meiner Sicht immer noch, wir haben es immer noch nicht geschafft, als Community der Medienschaffenden, so würde ich das jetzt mal nennen, uns da zu normalisieren. Es gibt einfach, die meisten Kollegen legen sich halt meistens fest, entweder du machst nur Lego oder du machst alles außer Lego. Und das hat auch Gründe, das hängt auch mit den Algorithmen zusammen und so, aber ich bin der Meinung, da gibt es noch was zu tun. Also ich glaube, wir haben als Medienschaffende, auch als Gesamtcommunity sozusagen, eine Verpflichtung, der Community auch zu helfen, mit diesem Wandel, den wir nun mal einfach haben in der Branche, auch zu verkraften und als Community zusammen zu bleiben. Und ich habe so ein bisschen, wie gesagt, es klingt immer so als so Blues Brothers, wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs, aber das ist jetzt nicht ganz. Aber ich sag mal, ich glaube schon, dass ich hier noch was beitragen kann. Und ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, wie gesagt, die Datenbank steht im Zentrum und ich verlinke ja aus meiner Webseite auch alle möglichen anderen YouTube-Kanäle, sobald sie halt eine gewisse Größe haben. Und Carsten, du hast ja auch mal ein bisschen mehr auf deiner Webseite gemacht. Da hatte ich auch schon mal geguckt, ob ich deine Webseite mit einbinde. Aber du bist jetzt ja wieder auf so ein Short-Format da umgestiegen bei deinen Webseiten-Reviews.
Aber einfach aus Zeitgründen.
Ja, verstehe ich, absolut. Aber ich will nur sagen, ich verlinke ja auch andere. Und wenn irgendwann ich das Gefühl habe, die anderen machen das, was aus meiner Sicht wichtig ist, nämlich diese Community zusammenzuhalten, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich an der Review-Front deutlich zurückgehe und vielleicht mehr, also ich glaube, was mir persönlich mehr Spaß macht, ist eigentlich Mocs bauen heutzutage. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber wie gesagt, momentan bin ich mit dem Output glücklich und das macht mir Spaß. Und was auch hier wieder Automatisierung, wenn ich mir die Shorts angucke, die laufen natürlich auch nur so mittelprächtig. Ja, die sind jetzt nicht, die sind ja eben nicht so wie jetzt zum Beispiel deine Sachen, Carsten. Die sind ja poliert, die sind ja dafür gemacht. Bei mir ist es so, ich mache eh die Nahaufnahmen, weil das Teil von meinem Videokonzept ist. Und dann schreibe ich noch diesen kurzen Text und lese den einmal rein und schneide das zusammen. Das ist ein, ich sag mal, wenn ich selbst 4 Shorts pro Woche mache, was viel ist, dann ist das ein halber Tag Arbeit. Plus die Texte, die ich da vorlese im Short, die veröffentliche ich auf meiner Webseite. Die stehen in der Set-Datenbank als Meinungskasten zu dem Set. Mhm. Und auch hier wieder, ne, ich recycle halt alles. Ich recycle mein Videomaterial, ich recycle meinen Text. Und auch das erklärt vielleicht ein bisschen, warum ich da vielleicht mehr Output habe als andere.
Ja. Ich glaube, das haben wir dann auch etwas später, müssen wir aufpassen. Ich glaube, das haben wir dann auch nochmal als Frage, ob das ein Skript ist bei den Shorts, beziehungsweise ja, bei den Shorts, oder ob du frei sprichst. Aber das hast du jetzt, glaube ich, sogar schon beantwortet.
Ja, und den Text kann man auch nachlesen. Also der Text, wenn ihr da mal sucht in der ZDB, dann findet ihr genau diesen Text.
Ach so, das ist exakt derselbe. Okay, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, ja.
Alles automatisiert.
Cool.
Ja, sonst geht's halt so nicht. Also meine Idee ist immer, meine Vision hinter Merlinsteine ist, oder meine, sag mal, Content-Vision ist immer, ich will eine gute Qualität haben, aber ich bin nicht der Typ, der an einem Video dann wochenlang rumpoliert. Ich bin zwar immer super neidisch, wenn ich mir sehe, was manche unserer Kollegen produzieren. Das ist echt irre. Vielleicht nicht so sehr im deutschsprachigen Raum, aber im englischsprachigen Raum gibt es wirklich hochpolierten Content. Auch in, natürlich auch in anderen Themen, nicht unbedingt nur bei den Klemmbausteinen. Und wenn man da mal ein Behind-the-Scenes-Video sieht, habt das zum Beispiel bei M&R Productions, der ist mittlerweile echt gut geworden mit seinen Videos, aber er hat auch schon mal in seinen Vlog-Videos, waren da, um mal kurz zu sehen, wie sein Videocut-Bildschirm aussieht, und das kann ich nicht leisten, ja, also das, da brauchst du dann Cutter und sonst was alles. Das ist nicht meine Vision, sondern meine Vision ist, es soll immer inhaltlich fundiert sein, es soll eine sehr ordentliche Qualität haben, wo man auch einen gewissen Production Value, wie man im Englischen sagen würde, erkennen kann, und dann halt in großer Quantität, das ist die Idee, aber nie das perfekt polierte, super schnieke Video. Ich finde das super beeindruckend, aber da bin ich nicht der Typ dafür, da habe ich nicht die Geduld, also ne, da muss so ein Video muss dann auch raus. Ich habe sozusagen meinen Text gesagt und dann investiere ich vielleicht noch 2 Stunden in den Schnitt, aber dann muss es raus. Das ist eigentlich immer, was ich versuche zu erreichen. Und dann ist eben das spannende Spiel, was mir jedenfalls so viel Freude macht, mit dem Zeitbudget, das ich habe, wie gut kann ich es denn machen? Und da sagt ja auch schon vorhin, steile Lernkurve. Es gibt immer was man besser machen kann, ja, oder wo man wieder Geld investieren kann in irgendwelchen Ausrüstungstand. So ist das dann halt.
Ja. Oh ja. Das stimmt wohl. Wir haben es eben oder vorhin schon mal gehört, TikTok eher so Abfallprodukt. Hatten wir übrigens auch schon ganz viele, die das auch gesagt haben und auch tatsächlich so machen. YouTube, da sieht man tatsächlich größere Sets. Auf TikTok, Instagram so auch mal kleine. Kai, wie triffst du Entscheidung, welches Set auf welchen Kanal kommt?
Ja, wobei das so ist, TikTok ist auch da nur das Abfallprodukt, das Primärprodukt ist der Artikel. Also so, ich mache einen Artikel oder ein YouTube-Video. Das ist auch immer so, also ich muss sagen, ich arbeite ja mit einigen Herstellern auch zusammen. Wenn ich Zusammenarbeit sage, ich lasse mich bemustern und lasse mich dann vielleicht noch auf einen Termin ein. Alles andere haben die natürlich keinen Einfluss, aber auf die 2 Sachen. Und die kennen das alles schon. Dann versuchen sie immer, ich hab denen klar schon gesagt, also pass mal auf, es ist bei meinem Kanal, das ist auch nicht böse gemeint, es ist nun mal einfach so, meine Überschriften Das ist wirklich das Thema auf YouTube und das ist wirklich ein ganz großes Problem. Ich habe es erst neulich, ich weiß, mit dem Niklas vom Munich Breaks hatte ich, da habe ich gesagt, du pass mal auf, wenn ich deinen Schlüter Eurotruck, wenn ich den auf YouTube packe als Vollformat-Video, dann kann ich da nicht hinschreiben, Schlüter Eurotruck Review. Das interessiert nicht genug Leute. Da müsste ich reinschreiben, sowas, was hatte ich ihm geschrieben? Lego kann einpacken, Startup aus München wischt mit dem Boden auf und dann kommt eben das der Setname. So, das müsste ich machen. Das ist einfach die kalte Realität von YouTube. Die Leute, bei YouTube entscheidet halt einfach der Titel und das Thumbnail. So, das heißt, bei mir ist es so, wie ich schon sagte, das Set entscheidet über alles. Das Set entscheidet, wie gut das Video läuft. Ich habe immer wieder viele Überraschungen. Es gibt gerade bei den Chinesen, dass ich immer wieder Sets habe, wo ich falsch liege. Aber wenn du weißt, wenn du eine Bluebricksburg-Blaustein-Video bringst, dann weißt du, das wird laufen. Wenn du bei Lego ein großes UCS-Star-Wars-Set bringst, das neu ist, weißt du, es wird laufen. Das ist einfach so. Das sind jetzt die Extrembeispiele. Dazwischen, wie gesagt, da liege ich auch oft falsch. Aber im Grunde ist es so einfach. Ich entscheide es danach, was ich glaube, wie viele Leute sich für Set interessieren. Und eine Konstante ist auf jeden Fall, das wissen eben auch die Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, ist einfach Größe. Es ist einfach so. Mit einem kleinen Set machst du nicht die gleiche Reichweite wie mit einem großen. Im Grunde kannst du mal anders sagen, desto teurer das Set, desto besser wird es laufen. Und danach entscheide ich es, aber wie gesagt, ich liege oft falsch. Also ich habe zum Beispiel, wir hatten das jetzt hier gerade bei diesem Krusty Krab, also hier SpongeBob SquarePants. Das ist ja unfassbar, das Interesse, wie groß das ist an dem Set. Das habe ich, weil ich selber vielleicht als Kind auch nie geguckt habe, ich habe das unterschätzt und habe gesagt, da machen wir einen Artikel dazu, kein Video. Hätte ein Video machen sollen, ist Bombe gelaufen. Da gibt es immer wieder Kader-Sets zum Beispiel. Kader ist eine ganz spannende Marke. Da gibt es manche Sets, die laufen wie Schmitz Katze. Und da gibt es andere Sets, wo ich jetzt persönlich bin, vielleicht auch nicht so der Automensch, keinen großen Unterschied sehe. Also zum Beispiel der AMG One, das große Technik-Set. Unfassbar, wie das gelaufen ist. Da mache ich ein Mazda, auch mit Lizenz, auch ne, alle guten Sachen drin, läuft gar nicht. Also man liegt auch oft mal falsch, aber so die Grundidee ist, wenn ich denke, das Set wird laufen, dann mache ich ein Video, weil YouTube das braucht. Da es aber so viele geile Sets gibt, auf die ich richtig Lust habe und wo ich auch gerne möchte, dass diese Sets sozusagen eine Zuhörerschaft bekommen und eine Zuschauerschaft, gerade auch, ja, es gibt da so viele Hersteller, Pantasy ist ein gutes Beispiel, die machen so tolle Sachen, aber es ist natürlich sehr exotisch, das kannst du auf YouTube teilweise echt vergessen. Mit einem Garfield-Set brauchst du auf YouTube nicht kommen, aber wie genial ist es, bitteschön, dass die ein Garfield-Set machen, weil das ist sowas von cool. Ja, ich bin großer Garfield-Fan, meine kleine Schwester hatte so ein Kissen, das habe ich bis heute noch vor Augen mit Garfield drauf, muss ich also machen. Also was mache ich denn jetzt? Ja, ich meine, viele YouTuber machen dann so einen Zweitkanal auf, so einen B-Kanal, sage ich mal. Das wollte ich nicht und so bin ich zu den Artikeln gekommen. Aber einen Short mache ich immer. Also einen Short gibt es von allem, worüber wir Artikel schreiben und auch alles, was ein Vollvideo vorher schon bekommen hat. Also insofern, daran erklärt sich das, dass es für dich so aussieht, aber tatsächlich, die Entscheidung ist Vollvideo oder Artikel und ein Short gibt es immer.
Jetzt folge ich dir ja nun schon länger auf TikTok, Instagram, auch auf YouTube. Bei YouTube komme ich bloß immer nicht zum Video schauen, einfach auch Zeit. Aber ich lese bei TikTok speziell auch immer mal wieder in deine Kommentare rein. Und jetzt stelle ich dir eine Frage, die hast du mit Sicherheit schon gelesen. Und vielleicht kannst du unsere Community einfach dann aufklären, worum es dabei geht. Und wie bitte?
Warum keine Hüte mehr für die Bewertung? Ja,
genau. Warum keine?
Die auf TikTok haben sich da irgendwie festgebissen. warum? Also hat verschiedene Gründe. Erstmal auf der Website, also nee, andersherum. Ich dachte am Anfang, das wäre eine lustige Idee. War es auch. Und zwar hatte ich mal ein Review gesehen von einem Warhammer. Ich muss dazu sagen, ich gucke in meiner Freizeit eigentlich keine Klemmbaustein-Videos, außer Mock-Sachen, aber keine Set-Sachen. Seit ich das selber mache, kann ich das aus welchen Gründen auch immer nicht mehr tun. Hat verschiedene Gründe, aber egal, ich gucke andere Sachen und Warhammer zum Beispiel. Und da gab es einen, der hat mal alle Warhammer-Romane einer bestimmten Reihe rezensiert, 40 Stück in einem Video und hat immer am Schluss sowas gesagt wie, es gibt 3 Dinosaurier oder irgendwie so. Und das fand ich super lustig und da habe ich gesagt, okay, bei mir gibt es 1 bis 5 Hüte. Und der hatte auch eine 5er-Wertung. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass die einfach viel zu grobschlächtig ist. Das war eigentlich, was ich schnell gemerkt habe, weil für mich war es so, okay, 5 von 5, das ist der absolute Oberkracher. Aber es gibt nicht viele Oberkracher im Jahr. 1 von 5 wollte ich mir vorbehalten für, das ist schon fast ein Betrugsversuch, ja, da ist auf der Packung irgendwas drauf, was nicht drin ist. So, also ein richtig schlechtes, aber funktionierendes Set, aber vielleicht ein total überteuertes oder ein hässliches Set, kriegt dann halt 2. und ein eher sehr unterdurchschnittliches Set kriegt dann eben 3 und ein gutes Set, und die meisten Sets sind gut, die ich mir angucke, sonst würde ich sie mir nicht angucken, kriegen 4. Das Ergebnis war, ich habe eigentlich fast nur 4 vergeben. Und das war irgendwie blöd. Da habe ich gesagt, das ist ja eine ganz blöde Idee. Und da gab es auch richtig schlechte Sets, die dann eben trotzdem noch 2 bekommen haben, wie, weiß ich nicht, den Hulkbuster von Lego. Ja, der hat mich echt wütend gemacht, weil das irgendwie 500 € für die Tonne waren. Aber trotzdem, das war ja, Lego war ja fair. Also man wusste, was kostet, man wusste, was drin ist. Also da kann ich ja nicht eingeben. Und auf gut Deutsch, es war mir einfach zu grob schlechtig. Und dann habe ich auf der Webseite Community-Wertung als Feature eingeführt, und da habe ich dann gleich auf 10 gesetzt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich migriere davon weg. Und der Grund, warum ich nicht 10 Hüte mache, das fragen mich immer ganz viele auf TikTok, mach doch 10 Hüte. Das Problem ist, das sind immer so Grafiken, die ich dafür generieren muss. Und das schlicht und ergreifend mehr Aufwand, diese 10 Hüte, und dann bei jedem Set individuell dann immer auswählen. Und auch hier wieder, ja, Zeit ist Geld, habe ich ja gesagt, das mache ich nicht. Aber ich sage dann immer, vielleicht kommt es irgendwann. Vielleicht finde ich irgendwann einen guten Weg in meinem Videoschnittprogramm, auch diese 10 Hüte da irgendwie reinzubringen und mit möglichst wenig Klickaufwand die Hutanzahl auszuwählen. Aber tatsächlich, es scheitert an dieser Technikalität, wenn man so will, dass es jetzt nicht 10 Hüte geht. Aber der Grund von 5 auf 10 war die Grobschlechtigkeit. Und ja, da habe ich das System natürlich übersetzt. Jetzt hat dieser blöde Lego Hulkbuster, was für ein ätzendes Set, hat jetzt halt 3 von 10, aber der müsste eigentlich 2 von 10 kriegen. 1 von 10 auch nicht, weil, wie gesagt, Betrug ist es nicht, aber 3 von 10 ist für den eigentlich zu höflich, und ich glaube, es gibt noch ein anderes Set, das so weit da unten rumgeistert. Also ja, nichts ist perfekt, aber ich habe mich auch lange dagegen gewehrt, auf 10 zu gehen, weil ich hatte immer so diese Computerspielbranche vor Augen, als abschreckendes Beispiel. Ja. Ich bin ja ein Kind der 80er oder Computerspielen eher 90er Jahre, wo alle Computerspiele-Zeitschriften ständig angetrieben wurden, du musst genauer und präziser werden. Die Hardcore-Fans wollten das, und am Ende sind sie alle bei diesen schrecklichen 100er-Wertungen gelandet, bei so GameStar und so, die sie dann auch noch versucht haben, sich herzurechnen mit 20 Unterwertungen, und da wird am Ende zusammengezählt. Das ist natürlich komplett bescheuert, weil das versucht, eine Systematik reinzubringen in ein Review von einem Unterhaltungsprodukt, das nicht systematisch ist. Ja, es ist meine Meinung am Ende des Tages. Es ist keine präzise Festlegung. Viele Leute versuchen, das daraus zu machen. Ja, hab da lustige Kommentare manchmal, wo die dann versuchen zu klären, dass man ja aus meinen Worten und in wie vielen Sätzen habe ich was Negatives gesagt, in wie vielen Sätzen was Positives, und das passt ja dann nicht zu der Zahl. Nee, es ist am Ende nur noch mal so ein Wrap-up von dem sehr kurzen Video, wo ich einfach nicht alle Punkte bringen kann.
Also bei den Short Reviews bei mir mache ich das ja, also auf der Webseite habe ich ja auch diese Prozentangabe. Und an alle Leute da draußen, das ist einfach bloß eine gefühlte Temperatur. Von daher versucht da gar nicht erst loszurechnen. Aber bei deinen
du hast ein sehr gutes System. Tatsächlich an deiner Webseite, ich habe mehrere so Inspirationen. Brickset macht auch eine sehr gute unterteilte Bewertung. Auf meiner Webseite, ich mache es nicht im Video, aber auf meiner Webseite, diese Community-Reviews sind gerade, oder Community-Wertungen sind jetzt wirklich nur 1 von 10. Also jeder kann auf meine Webseite gehen, und wenn er halt ein Set gebaut hat, kann er 1 bis 10 Punkte da reingeben, wie das schon Shops auch machen. Aber ich bin tatsächlich im Überlegen, so für die Experten, weil ich es immer wieder gefragt werde, auch als Alternative das Advanced-Rating sozusagen einzuführen, wo du dann vielleicht in 5 Unterkategorien, und tatsächlich deine Webseite habe ich mir da auch schon mal angeguckt, wie du das so nennst, aber das ist noch in der Überlegung, ob ich da rein will, weil auch hier wieder die Befürchtung ist, ich mache dann 5 da rein, dann kommt der Nächste und sagt, nein, das reicht ja nicht, da brauche ich 7 Kategorien, und irgendwann hast du halt eine DIN A4 Seite, wo Leute klicken können. Und am Ende steht dann dem doch nur dann bei denen als Ergebnis 4,7 da, weil das ist am Ende das alles, was die Leute interessiert. Die wollen ja schnell auf einen Blick sehen, ist das ein Set, wo es sich lohnt, dass ich Zeit in weitere Recherche oder was auch immer investiere.
Ja. Aber weil wir gerade bei Bewertungen sind, du gehst ja in deinen Bewertungen auch oft sehr ins Detail, also Farbabweichungen, Gusspunkte, Haptik, Aufbau, Optik, Baugefühl, Design. Was hat bei deiner Bewertung so, oder was fällt da am meisten ins Gewicht, wo du sagst, das ist dir am wichtigsten bei einem Set, das muss passen, und hier orientiert sich vielleicht auch der Rest der Bewertung?
Ja, also zunächst einmal, wie gesagt, bewerten im eigenen Sinne tue ich ja tatsächlich nur beim Short, und das liegt daran, dass ich da nur 60 Sekunden Zeit habe und ich kann meine Punkte nicht bringen. Bei meinen Vollvideos und auch bei meinen Artikeln ist eher die Idee, einfach alle Punkte aufzuführen. Das ärgert viele Menschen ganz unglaublich, weil ich dann Punkte aufführe, die eh nicht wichtig sind, und dann haben sie gleich immer immer Angst nach dem Motto, oh, die Hersteller hören dem Kai zu. Also ich zum Beispiel sage ich immer, wenn keine Digitalanleitung gibt, sage ich das immer im Video, weil das ist einfach so ein Punkt, der muss abgehakt sein. Mhm. Gibt es ganz viele Leute, die schreiben immer, oh Gott, nein, Papieranleitung, und nicht, dass die nachher noch die Papieranleitung abschaffen, weil der Kai immer sagt, es fehlt die Digitalanleitung. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann ist, also mir ist insofern kein Punkt so wichtig. Ich persönlich, privat, bin zum Beispiel jemand, dem ist es super wichtig, dass die Steinequalität stimmt und dass die Lizenzsituation stimmt. Also ich bin schon, manchmal, es gibt Grauzonen, aber ich bin halt schon zum Beispiel jemand privat, ich würde mir jetzt keinen Mold King Sternzerstörer kaufen zum Beispiel. Aber das hoffe ich, kommt in meinen Videos erstmal per se nicht so rüber, sondern in Videos versuche ich eigentlich einfach darzustellen, wie das Set ist. Was ich in meinen Videos fast gar nicht betrachte oder nur sehr am Rande, was unglaublich viele Menschen aufregt, vor allem bei Lego-Sets, ist der Preis. Ich bin persönlich der Meinung, ob ein Preis-Leistungs-Verhältnis passt, also sprich, da gibt es ein Produkt X und es hat einen Preis Y, ist es mir das Geld wert? Das ist für mich eine individuelle Entscheidung. Also da, das möchte ich niemandem vorschreiben nach dem Motto, weil das ist immer so das, was ich den Leuten versuche zu erklären. Ich will nicht über die Produkte richten. Ich will die Produkte erklären und rezensieren, aber ich will nicht derjenige sein, so ich bin hier der Influencer. Ich meine, klar, viele unserer Kollegen verstehen sich als Influencer. Ich und Influencer, was das Wort heißt, ne, beeinflussen. Ich sag dir jetzt, ist das ein ganz guffeliges Set, für den, das nur die blöden Fanboys kaufen, oder ist das ein Set, das du kaufen sollst? Das möchte ich den Leuten nicht sagen. Deswegen, ich kann auf jeden Fall im negativen Sinne sagen, dass ich Preis, ich erwähne den, ich rede auch drüber, ich mache auch eine Einschätzung, aber ich sage nicht, okay, das geht hier gar nicht. Und bei meinen Shorts mache ich so, sage ich den Leuten noch oft, wenn ein Set aus meiner Sicht richtig gut ist im Preis, was ich, irgendwelche Fantasy-Kracher, die sind ja immer dafür zu haben, krass im Preis zu unterbieten, alle anderen, dann gehe ich sozusagen mal eine Note hoch. Und wenn es aus meiner Sicht überteuert ist, dann gehe ich mal gerne eine Note runter. Aber ansonsten Preis nicht so arg, nö, aber ich würde sagen, ich versuche alle Punkte zu berücksichtigen. Ich mache da eigentlich keine Priorität. Ich denke halt, nee, ich könnte es tatsächlich nicht sagen. Also ich versuche auf all, du hast ja erwähnt, es gibt viele Punkte. Ich sehe meine Aufgabe als Rezensent, auf alle Punkte hinzuweisen. Und am Schluss sage ich schon nochmal so ein Gefühl, im Sinne, ich finde, das ist ein richtig gutes Set. Oder ich finde einfach auch, dass ein Set, das ist in der Theorie gut, aber in der Praxis funktioniert es als Set nicht. Also ja, ich sage da immer gern so Sachen wie, aus meiner Sicht sitzt das Set zwischen allen Stühlen. Aber das sind so eher Gefühlseinschätzungen. Aber insgesamt, wie gesagt, meine Idee ist eigentlich nicht, in den Shorts muss ich es machen. Ich mache es auch ehrlich gesagt nicht gerne, aber ich habe keinen Weg gesehen, in 60 Sekunden das Set ernsthaft zu besprechen. Also haue ich halt das Ding am Schluss nochmal raus, um das sozusagen abzuschließen. Und auch all das Nicht-Gesagte. Das ist immer das, was viele Menschen auch, ich gebe auch zu, es ist blöd gemacht vom Konzept. Entschuldigt. Ich kann in den 60 Sekunden, weil ich eben so viele Punkte betrachte und weil es mir auch so wichtig ist und weil ich eine Labertasche bin, ihr merkt das ja schon den ganzen Abend, kann ich in 60 Sekunden, habe ich keine Chance rüberzubringen, zumal ich auch noch ein paar Füllworte einbauen will. Ich kann ja hier nicht nur die Stichpunkte nennen. Und dann sage ich, okay, ich habe jetzt mal 8 Punkte genannt und für die 12, die ich nicht genannt habe, deswegen mache ich am Schluss nochmal die Wertung. Das führt aber eben dazu, als ein Beispiel, ich sage in einem Lego-Short nie, dass Lego immer noch mit die besten Teile macht. Das brauche ich doch nicht mehr erzählen. Das müsste ich an jedem Lego-Short erzählen, naja, weil die Lego-Teile sind einfach gut. Die haben Farbabweichung, okay, aber im Grunde sind die gut. Und dann sage ich das nicht. Aber natürlich geht das in die Wertung mit ein. Und da natürlich, ihr wisst ja, wie das ist. Bei Lego-Sets können sich die Leute ja unglaublich aufregen. Vor allen Dingen, wenn man ja den Preis nicht anspricht. Und überhaupt. Und wie kann das denn sein? Aber dann sagen natürlich viele Menschen zu Recht, Lego-Sets kriegen bei dir im Schnitt immer höhere Bewertungen. Obwohl du es gar im Video gar nicht gesagt hast. Also du sagst im Video sozusagen 3 Sätze was Positives, 3 Sätze Negatives. Das machst du bei dem chinesischen Set davor auch. Das chinesische Set kriegt 7 Punkte und Lego kriegt 8. Wie kann das denn sein? Dann sage ich halt, okay, das Lego-Set hat halt auch ein paar Boni, wie eine gute Anleitung, gute Digitalleitung, schicken Karton, was auch immer. Und das erwähne ich nur nicht jedes Mal. Das ist die Idee. Aber ich gebe zu, das System hat, das hinkt schon. Ich kann verstehen, dass Menschen verwirrt sind. Nur wie gesagt, diese verdammten 60 Sekunden, wobei YouTube löst es jetzt ja auf. Man kann jetzt ja auf 3 Minuten hochgehen, ab nächster Woche.
Ja, genau.
Nur auch da wieder, ich weiß nicht, ich habe mir vorgenommen, trotzdem zu versuchen, da unten zu bleiben, weil auch werden die Shorts ja genauso langatmig wie meine normalen Videos. Das geht ja auch.
Also eine Minute 30 ist schneller rum, als du denkst. Also es ist fast, also rechnerisch natürlich nicht, aber es kommt einem vor wie eine Minute.
Ja, plus es wären auch hier wieder, ne, wenn ich mich da halt Wenn ich jetzt nehme, ich sage jetzt, okay, mein Ziel ist jetzt, alle Punkte, die zu einer Wertung am Schluss geführt haben, aufzusetzen, dann würde ich zum Beispiel dann in jedem Lego-Short, nur als Beispiel jetzt, ne, sagen, ja, und die Lego-Steine sind wie gewohnt gut. Okay,
ja, gut,
was bringt das jetzt? Weißt du, was ich meine? Das ist
nichts. Da bin ich komplett bei dir. Und da kommen wir jetzt aber mal ganz, ganz kurz zu unserem Buchstabenmarathon. Denn ihr wartet schon sehnsüchtig auf die nächsten Buchstaben, damit ihr das Lego-Retro-Radio von Lego gewinnen könnt und was uns extrastein.de zur Verfügung gestellt hat. Also schnell Zettel und einen Stift holen und dann kommen die Buchstaben. Also ich warte mal ganz kurz, ihr könnt holen.
Alle haben sie abgeschaltet. Jetzt haben alle abgeschaltet.
Ich hoffe, jetzt habt ihr es. Ja, alle abgeschaltet. Stift und Zettel liegen parat, dann geht's jetzt los. T, W, E, S und das A.
Twesa, ganz einfach.
So ist es. Wunderbar einfach.
Soll ich jetzt Bingo sagen?
Ja, Bingo.
Ja, Kai, YouTube, TikTok, Instagram, Podcast, Z-Datenbank und was wir heute in der Sendung alles gehört haben. Was macht unser Kai eigentlich, wenn er mal nichts mit Klemmbausteinen zu tun hat? Gibt's da noch andere Hobbys, Kai?
Ich laufe ein bisschen, leider zu wenig, aber Sport, natürlich. Ich habe 4 Kinder, sagte ich schon. Das will ich immer nicht so gerne mein Hobby nennen, aber natürlich ist das etwas, was ich in meiner Freizeit, womit ich mich sehr gerne beschäftige. Ansonsten tatsächlich Sport. Und es gibt so verschiedene Themen. Ich bin so ein Mensch, wenn ich zu viel Content konsumiere, dann will ich mir das gleich kaufen, was ich da sehe. Deswegen einer der Gründe, warum ich mir nicht auch noch Klemmbaustein-Videos angucke, weil dann würde ich noch mehr kaufen. Aber es gibt so Themen, wo keine Gefahr besteht, dass ich das je mache, weil ich es gar nicht kann oder die Zeit oder den Platz nicht habe. Zum Beispiel eben, wie gesagt, gucke mir viel Videos an, so gerade jetzt so aus der Creator-Community, Leute, die irgendwelche Tische bauen oder so, finde ich faszinierend, weil ich werde das nie machen. Und dann kann ich mir das auch gefahrlos angucken und werde nicht morgen loslaufen und mir eine Kreissäge kaufen. Und das mache ich eigentlich sonst. Also ist schon so, dass ich auch bestimmt noch mal abends eine halbe Stunde bis Stunde auf YouTube verbringe. Und ja, ansonsten ein bisschen Sport und die Familie. Mehr ist das eigentlich auch nicht.
Ja, aber das ist ja trotzdem schon allerhand. Also da hat man, Lars, glaube ich, schon Gäste, die hatten da keine Hobbys nebenbei. Die haben da knallhart.
Oh ja, genau, knallhart, keine Hobbys mehr, weil gar keine Zeit mehr übrig.
Man muss auch sagen, der Klemmbaustein, das ist Vor- und Nachteil, aber natürlich, es ist mein Beruf ein Stück weit. Das führt wirklich dazu, und ich kann das nachvollziehen, wenn auch Leute sagen, dass sie da noch was anderes brauchen und auch bewusst keinen Content darüber machen. Also ich habe zum Beispiel, das tut man ja dann instinktiv, ne? Also wenn du auch Content machst oder so eine Webseite hast, du guckst immer mit der Geschäftsbrille drauf. So, wie kann ich das jetzt irgendwie verwerten? Und da macht man sich auch echt Sachen madig. Ich habe das zum Beispiel, ich baue gerne auch Mocks, also größeres Projekt, und mache dann teilweise Videoserien drüber. Das macht mir das richtig kaputt. Also ich werde das jetzt auch ändern. Das ist eine Umstellung für nächstes Jahr, dass ich keine, ich habe zum Beispiel gerade einen großen Star Wars Endor-Mock gebaut und da habe ich so 15 Videos drüber gemacht über den Bauprozess. Erstmal laufen die Videos auch alle überhaupt nicht, aber ich war irgendwie der Meinung, also wenn ich schon so viel Geld für Steine ausgebe, muss ich auch irgendwie was dazu machen. Und das macht einem das dann auch echt madig und kaputt. Deswegen, ich werde jetzt bei meinem nächsten Projekt, da mache ich dann noch ein Video vielleicht pro Jahr, habe ich mir dann überlegt, wo ich dann mal so ein, das ist auch ein mehrjähriges Projekt, also wird eine größere Geschichte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich dafür ein Video im Jahr, wo ich so ein Update gebe und sonst nichts. Ja, aber das ist, für mich jedenfalls ist das schwer. Also ich sagte ja auch schon, alle Sets, die ich jemals gebaut habe, sind irgendwie dokumentiert. Das klingt irgendwie nett, aber es ist auch ein bisschen Fluch, ne? Also nur für mich bauen kann ich nicht. Irgendwie denke ich dann, das ist Zeit- und Geldverschwendung, weil du hast ja nichts draus gemacht für die Firma. Und das ist natürlich auch schade, aber ich kann ganz gut damit leben, aber das ist vielleicht ein Nachteil, wenn man sowas macht, ja, YouTube-Videos. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Carsten, ob du auch manchmal Sets baust, wo du sagst, nö, da mache ich nichts drüber, ist nur für mich.
Ja, also tatsächlich nur bei ganz, ganz kleinen, aber es gibt durchaus Sets, die ich mir, also gerade Blueblicks beispielsweise, die ich mir selber kaufe, wo ich mir dann einfach auch Zeit lasse, die zu bauen und dann wirklich auch kein Teaser-Video mache oder irgendein Snippet oder so, vielleicht höchstens mal ein Foto für Instagram, aber wo ich dann einfach nur das Review mache, dazu. Und dann gibt es halt kleine Sets, wo ich wirklich sage, nee, komm, das baust du jetzt einfach bloß, stellst es ins Regal, fertig. Weil, wie du schon sagst, du guckst dann mit der Arbeitsbrille drauf und dann besteht halt die Gefahr, dass dir das Bauen dann keinen Spaß mehr macht oder nicht mehr die Freude gibt, die es dir eigentlich geben sollte. Also ist bei mir genauso.
Ja, bleiben wir bei der Zukunft 2025. Kai, wie sieht's da bei dir aus? Hast du mega Großes geplant oder bleibt so, wie es heute ist?
Bleibt so, aber ich meine Philosophie ist schon, stehen bleiben darf man nie. Sprich, ich habe viele Ideen, was ich besser machen kann. Ich glaube, eins der Themen, die ich mir so für nächstes Jahr ausguckt habe, wie gesagt, das sind technische Kleinigkeiten. Am Konzept wird sich nicht verändern. Wie gesagt, so Mockreihen, davon habe ich ja schon ein paar gemacht, die mache ich nicht mehr. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Aber ansonsten, wo ich zum Beispiel noch gerne ran will, sind meine Thumbnails. Ich mache jetzt seit 4 Jahren die gleichen. Das hatte ich vorhin schon gesagt, Thumbnails sind irgendwie wichtig. Ich sehe es aber mehr als so einen künstlerischen Aspekt. Ich bin mit der Optik da nicht mehr zufrieden und habe so ein paar neue Ideen, wie ich auch mein Fotostudio, in Anführungszeichen Fotostudio, ich habe hier ein Zimmer, das ich auf 20 verschiedene Arten umbauen kann. Ich habe, wie gesagt, wir wohnen zu 6 in der Wohnung, da ist nicht so viel Platz, aber den Teil, wo ich Fotos mache, da plane ich ein paar Umbaumaßnahmen. Aber wie gesagt, das sind so Sachen im Detail, wo ich glaube, dass ich, wie gesagt, ich nehme mir für jedes Jahr immer zu allen, ich mache ja, wie du schon gesagt hast, sehr viel verschiedene Sachen. Und auf der Webseite, in meinen Mock-Projekten, aber eben auch die ganz normalen Videos, die Thumbnails als Beispiel jetzt genannt, da habe ich schon, bin ich gerade dabei, so eine Liste zusammenzustellen von Dingen, die ich mir so für nächstes Jahr auf die Liste schreiben will, was ich da noch anders oder besser machen will. Aber von den Formaten, von den Plänen ist es eigentlich alles gleich. Ich habe viele Ideen, was ich gerne machen würde, hätte ich mehr Zeit. Aber die Realität ist, da geht wirklich gar nichts mehr bei mir. Sprich, ich müsste irgendwas wegschneiden, was Größeres. Und das will ich momentan nicht. Da ist nichts, auf was ich gerade verzichten kann. Ansonsten, klar, Ideen für andere Projekte hätte ich viele, aber ist einfach nicht drin.
Dann haben wir heute sehr, sehr viele Fragen von dir beantwortet bekommen, aber die wichtigsten haben wir uns natürlich fürs Kreuzfeuer aufgehoben und ich würde sagen, Lars drückt einfach mal auf den Knopf.
Würde ich gern, aber ich glaube, das macht Kai heute. Kai, dieser rote Knopf, der da neben dir blinkt, den darfst du jetzt mal gerne drücken.
Hä? Was? Wie?
Der rote da.
Der heißt Close Call. Willst du, dass ich da drauf drücke?
Nee, dann drücke ich ihn lieber. Carsten, ich drücke ihn dann mal lieber.
Und jetzt ist es wieder Zeit für unser Kreuzfeuer. 10 Fragen, 10 Antworten.
Kai, wir stellen dir jetzt noch 10 kurze Fragen in unserem Kreuzfeuer und du antwortest einfach so spontan wie möglich drauf. Bist du bereit?
Ja, natürlich.
Dann geht's los. Klemmbausteine sind für dich?
Unglaubliche Faszination und Bewegung und Veränderung und das mag ich immer gern.
Wunderbar. Technik oder Systemstein?
System.
Genoppt oder gefliest?
Gefliest.
Sticker oder Print?
Oh, Print.
Okay.
Das heißt Klemmbaustein, nicht Klebestein.
Auch gut. Set oder Mock?
Set, aber knapp. Ganz knapp.
Ritter oder Piraten?
Ritter.
Lego oder Alternative?
Immer beides. Da lege ich mich nicht fest. Dann wäre das Hobby langweilig.
Sehr gut. Einfache oder schwere Sets?
Schon schwere.
PDF-Anleitung oder gedruckte?
PDF.
Lego-Stein oder Klemmbaustein?
Also Lego, Klemmbaustein natürlich, aber ich sag meistens Lego, nur nicht vor der Kamera, weil ich hadere immer noch mit der Länge des Wortes Klemmbaustein. Im Englischen ist es übrigens noch schlimmer, da sagt man dann Brick und kein Mensch weiß, was du damit meinst. Willst du jetzt ein Haus bauen oder wie? Ich bin immer noch in der Hoffnung, dass irgendein brillanter Kopf in unserer Community einen besseren, kürzeren Begriff findet, aber ja, so ist es halt. Also Klemmbaustein. Wie sich das gehört.
Wunderbar, einwandfrei. Und da sind wir auch schon durch. Ja, und da sagen wir danke, Kai, dass du dir für heute die Zeit genommen hast für uns. Und da wir ein Audioformat sind, kannst du auch noch jemanden grüßen, wenn du möchtest.
Ja, grüßen vielleicht nicht, aber ich möchte mich bei euch bedanken. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich war gerne hier. Und insofern, wir können das gerne wiederholen, wenn ihr mal Lust habt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Gerne.
Ja. Sehr, sehr gern. Vielen Dank. Hat uns auch Spaß gemacht.
Ganz genau. Und ich bin mir sicher, den Zuhörern da draußen auch. An alle da draußen, Toll, dass ihr bis hier geschafft habt, zuzuhören. Kai, nochmal ganz vielen lieben Dank auch an dich, Carsten. Vielen lieben Dank, dass ihr beide heute da wart. Ich bin jetzt raus aus der Nummer. Vergesst die wichtigen Buchstaben nicht, das Gewinnspiel. Ihr wollt ja das tolle Lego-Retro-Radio gewinnen. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge.
Und ich sage auch tschüss. Danke nochmal an Kai und an Lars. Und danke an euch da draußen. Tschüss.
Danke, tschüss.
Wir bedanken uns fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn du uns auf den bekannten Podcast-Plattformen folgen würdest. Somit erhältst du dann automatisch eine Benachrichtigung, wenn wir eine neue Folge hochgeladen haben. Alle Infos, Episoden und Gäste findet ihr auf unserem Blog unter brickpod.de. Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch. Wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Ihr wollt die neueste Folge schon jetzt hören? Dann schnell auf Steady gehen, ein Paket wählen und immer vor allen anderen die neuesten Folgen hören. Also, bis zur nächsten Folge. Euer Lars, Tobias und Carsten von brickpod.de.